Es ist Sonntag, Check 24, Donnerstag. Schön, dass Sie wieder dabei sind. Sechster Spieltag, 6 Auswärtssiege und 1 Unentschieden. Das fühlt sich allerdings für Borussia Dortmund an wie eine Niederlage. Wieder eine Führung verspielt, wieder ein Standardgegentor kassiert und wieder 2 Punkte liegen gelassen. Woran liegt es? Das wollen wir hinterfragen. Ist es spielerische Klasse oder fehlt der unbedingte Wille? Unser Kollege Olle Müller ist beim Training vor Ort live in Dortmund und wird uns aktuelle Informationen liefern. Erste Dämpfer auch für den bisherigen Tabellenführer, für RB Leipzig. Erste Niederlage für Julian Nagelsmann. Nein, der Schiedsrichter war nicht allein schuld. Schalke war einfach an diesem Tag besser. War es nur ein Ausrutscher oder was bedeutet das für die restliche Saison? Fragen wir doch mal nach beim Sportdirektor. Er ist unser Gast. Hier ist Markus Krösche und dazu begrüßen wir den Trainer des Jahres 2014, Markus Weinzierl. So, jetzt habt ihr zufällig beide den gleichen Vornamen. Wie machen wir das denn? Hat da jemand einen Spitznamen?
Bei mir schwierig.
Weinzi oder so? Nee. Ja. Bei dir Kröschi? Nee, ne?
Ja, doch, leider, ja.
Echt? Also man hat das dann, ich nehme ihn zum Pi, ne?
Genau, also kann man eigentlich nicht so verschandeln, den Namen.
Okay, wir haben natürlich deinen Vorgänger gefragt. Ralf Rangnick, ich wollte nicht Ralle sagen jetzt an dieser Stelle. Wie er die Situation mit dir einschätzt.
Markus, kenne ich ja jetzt schon ein bisschen. Wir hatten schon direkt beim ersten Kennenlerngespräch das Gefühl, dass das richtig gut passt. Und ich glaube auch, dass das sehr gut zusammenpasst zwischen ihm und Julian Nagelsmann. Das Feld, das er jetzt hier übernommen hat, ist trotzdem so, dass man da direkt von Anfang an auch richtig gut arbeiten kann.
Ja, ein bisschen Druck aufgebaut, ne?
Ja, er hat ja recht.
Wie kommst du so mit ihm klar?
Ja, sehr gut. Wir haben wirklich einen regelmäßigen Austausch. Er ist ja zwar viel unterwegs, aber wenn ich Dinge habe, rufe ich ihn oft an. Ich meine, er hat unheimlich viel Erfahrung. Er hat das auch aufgebaut, hat ja einen sensationellen Job gemacht in den letzten Jahren. Und er hat natürlich auch, wie gesagt, die Erfahrung, um mir dann auch gewisse Dinge einfach auch mal Ratschläge zu geben. Von daher nutze ich das natürlich, ist klar.
Gestern 1:3 zu Hause gegen Schalke. Es gab eine Szene, die vielleicht spielentscheidend gewesen sein kann. Markus, für dich ein Elfmeter oder keiner?
Mir gefällt Manuel Gräfe eigentlich mit seiner großzügigen Spielweise oder leitet so ein Spiel und hat eigentlich instinktiv richtig entschieden und hätte es weitergelaufen lassen. 50-50 Entscheidung, mir hat es nicht gefallen.
Du sagst wahrscheinlich eher 100-0, ne? Prozent, oder?
Letztendlich, okay, ist halt ein Kontakt, mein Gott, er hat es jetzt so entschieden, wir können es nicht ändern. Ich glaube nicht, dass es an der Situation lag, dass wir das Spiel verloren haben.
Okay, unsere weiteren Gäste heute Morgen. Ja, also er war Ex-Profi in der zweiten Liga, jetzt ist er Chefreporter bei der Leipziger Volkszeitung. Guido Schäfer, herzlich willkommen.
Hallo.
Stellvertretender Sportchef der Bild, West, Joachim Schut.
Morgen.
Und der Sport1-Experte, Stefan Effenberg.
Morgen.
Und auch den Chefreporter vom Kicker warten wir noch, Carlo Wild, ist auf dem Weg. Trotzdem bist du schon mal eine Erfrischung wie jeden Sonntag. Das Ganze wie immer alkoholfrei. Und damit bin ich bei Ruth. Herzlich willkommen. Guten Morgen.
Wollten Sie einen schönen guten Morgen. Ja, die Dortmunder werden die Diskussion über Mentalität nicht los. Seit dem 2:2 am vergangenen Wochenende gegen Frankfurt müssen sie sich ja mit diesem Thema rumschlagen. Und jetzt haben sie wieder eine Führung verspielt, Punkte liegen gelassen, diesmal zum ersten Mal zu Hause. Und diese Zähler fehlen dann natürlich auf dem Weg zur erhofften Meisterschaft, denn die Tabellenspitze ist nun schon ein wenig entfernt. Was ist denn das Hauptproblem der Dortmunder? Unsere Frage der Woche, ist es die Mentalität oder die Qualität? Was fehlt Dortmund wirklich? Rufen Sie uns wieder an unter der 01379 011 011, und mit ein wenig Glück können Sie auch was gewinnen, nämlich eine Reise für zwei hier zu uns in den Check24-Doppelpass. Wir drücken natürlich ganz fest die Daumen und Sie wissen, liebe Zuschauer, Facebook, Twitter sind Ihre Anlaufstellen und unser Live-Blog ist online gestellt. Da können Sie wie immer beim Live-Voting mitmachen. Wir freuen uns.
So, danke. Diesmal sind die Dortmunder mit dem klar formulierten Ziel Meister in die Saison gegangen. Jetzt aber die große Ernüchterung. Platz 7 nach 6 Spieltagen. Der schwächste Start seit 5 Jahren.
Den Meistertitel holen? So ganz sicher nicht. Aber woran liegt's? Und was kannst du noch tun, wenn du die Mentalitätsfrage gestellt bekommst und dann nach frühem Rückstand das Spiel komplett drehst? Und das, apropos Mentalität, auch noch mit dem Kopf. Aber es scheint, als hätten die Dortmunder nach dem 2:2 in Frankfurt nicht die richtigen Konsequenzen gezogen. Identisches Ergebnis, sehr ähnlicher Spielverlauf. Und das bereits 9. Gegentor der Saison, der Bremer Ausgleich fiel wieder mal nach einer Standardsituation. Mit etwas Glück hätte zwar noch ein Sieg herausspringen können, aber unterm Strich hat Dortmund in Halbzeit 2 viel zu wenig getan, um sich den Dreier zu verdienen. Gut möglich also, dass die Diskussion neu entfacht wird, ob Lucien Favre der richtige Trainer ist, um Titel zu holen. Und natürlich die Mentalitätsdiskussion. Der nächste Patzer. Kann man den einfach so abstreifen oder brechen in Dortmund jetzt unruhige Zeiten an?
Tja, man könnte auch sagen, ein bisschen unrund läuft es im Moment, ne, in Dortmund. Sag mal, es läuft unrund in Dortmund. Warum?
Ja, weil sie vielleicht nicht so in die Saison gekommen sind wie im letzten Jahr, wo sie direkt marschiert sind, viele Spiele gewonnen haben und jetzt wird halt viel diskutiert und geredet. Aber
zu viel?
Ja, definitiv zu viel, weil es ist ein Spiel. Also, und sie haben die Großen jetzt, oder mit Großen, sage ich mal, wie Bayern München oder Leipzig oder die oben stehen, auch Gladbach noch nicht gehabt, gegen die spielen sie noch. Von daher, wir sind früh in der Saison, ich würde mich da jetzt nicht verrückt machen lassen als Verantwortlicher von Borussia Dortmund.
Aber war das nicht immer das Problem auch? Letzte Saison so ein bisschen gegen die vermeintlich Kleineren, weil du sagst, die Großen kommen ja noch.
Ah, ist es so?
Dass sie da Punkte
muss ein bisschen auch widersprechen, es ist nicht nur ein Spiel gewesen. Also Frankfurt war auch nicht jetzt so überzeugend. In Köln haben sie mit Glück gewonnen. Am Ende stand es auch lange 1-1. Also es waren nicht alles die Spiele, wo man sagt, boah, die überzeugen richtig.
Und ja, mit Glück gewonnen, darum geht es ja nicht. Bayern hat gegen Gäste
auch
gegen
gewonnen, gar keine Frage.
Aber unterm Strich steht nur der Sieg, der Erfolg, die drei Punkte. Darum geht es in der Bundesliga.
Aber wenn wir davon sprechen, wie die
zustande kommen, mit welcher Qualität? Ja, aber wir sollten Dortmund nicht verurteilen.
Nein.
Aufgrund dessen, dass sie so ein bisschen hinten dran sind. Ich sage nach wie vor, es ist ein Spiel, es ist noch nichts verloren. Und diese ganze Diskussion für ein Weg mit Mentalität, das ist ein Thema für sich. Wir hatten eine große Mentalität, das weißt du, bei Bayern München. Ja, wir hatten dieses Gefühl, mir ist an mir, aber wir haben auch Spiele verloren. Also das jetzt an der Mentalität festzumachen, bin ich überhaupt kein Freund von.
Kann ich mich nicht daran erinnern. Also du hast übrigens gesagt, unterm Strich zählt nur der Erfolg.
Ja, was heißt das?
Dass du zahlen musst. Ja, was? Ein paar Wochen raus und dann passiert das alles. Wie hast du das gesehen gestern?
Sie sind einfach nicht konsequent aktuell und da haben sie ein Riesenproblem, dass sie es nicht schaffen, das Dritte zu machen oder auch nicht schaffen, da konsequent zu verteidigen. Und das sind schon die letzten 3%, wo sie sich aktuell vorwerfen lassen müssen, dass sie das nicht schaffen.
Roman Bürki hat gesagt, wir spielen nicht wie Männer.
Ja, apropos, das ist ja tatsächlich alkoholfrei, Thomas.
Ja.
Da leck mich am Arsch. Ja,
aber muss dann natürlich...
Nein, so heißt das nicht, ne?
Ich wollte ganz kurz zum Anfang was sagen. Schön, dass Leipzig endlich da ist. Endlich wächst zusammen, was zusammengehört. 30 Jahre nach der Wende, ich bin da. Zum ersten Mal Leipziger Journalist. Und nein, Dortmund fehlt nicht die Mentalität. Natürlich nicht. Die haben eine klasse Mannschaft. Die werden auch mal 6-7 Spiele am Stück gewinnen, Thomas. Da bin ich mir sehr sicher. Und die werden am Ende Vizemeister, weil natürlich Bayern wieder Meister wird. Ich sehe überhaupt kein Mentalitätsproblem. Wenn du vor 80.000 in Dortmund aufläufst, da musst du schon mal sowieso Mentalität haben, sonst fällt dir das Herz in die Hose. Und Bremen und Frankfurt, das ist auch keine Laufkundschaft.
Oh, können auch Fußball. Das läuft ja heute.
Ja.
Geschnitten Brot. So weitermachen kommen wir nicht weit heute.
Ich finde zum Beispiel...
Drei, hast du drei reingetan?
Das war eine Sollbruchstelle.
Habe ich schon wieder gesehen, ja.
Aber ich finde zum Beispiel, dass du Mentalität und Qualität gar nicht auseinanderhalten kannst. Ich glaube, in Dortmund fehlt im Moment die Qualität, ihre Mentalität auf den Platz zu bringen. Die haben die schon, die wollen das auch. Aber auch gestern wieder so Mitte der zweiten Halbzeit war es wie abgerissen. Also da kamen die Bremer immer stärker auf, ob schon die Dortmunder in Führung sind und eigentlich das Ding machen können. Irgendwie fehlt im Moment die Zündung, das bis zum Ende durchzuziehen. Das war in Frankfurt, das war jetzt wieder so.
Wollen Sie es zu spielerisch lösen, zu sehr spielerisch lösen?
Ich weiß nicht. Ich bin da beim Stefan. Letztendlich ist es so, es ist halt, manchmal kommst du gut in die Saison, manchmal ist es halt schwieriger. Und ich finde, dass die trotzdem das ja gut machen. Die Dortmund haben unheimlich viel Qualität. Es gibt manchmal Spiele, wo es halt nicht so funktioniert, wo du vielleicht nicht das Quäntchen Glück hast. Ja. Ich habe auch ein Problem mit Mentalität, das damit immer abzu...
Carlo, komm einfach rein. Carlo Wild ist da. Komm, auf geht's.
das ist ein Mentalitätsproblem. Ich glaube, es gibt manchmal so Situationen, wo halt dann vielleicht der halbe Schritt fehlt oder so. Also von daher, Dortmund hat unfassbar viel Qualität, eine sehr, sehr gute Mannschaft, einen guten Trainer. Und ich glaube, man sollte jetzt nach dem 6. Spieltag nicht schon anfangen, irgendwie da irgendwelche Sachen in Frage zu stellen.
Ja, auch die Diskussion eben mit Favre, ist er der Richtige? Das ist ja total lächerlich, ja? Immer einen Trainer sofort in Frage zu stellen, das gehört sich nicht. Das habe ich bei Kovac schon mal gesagt, bei Bayern München. Ja, und das sage ich hier auch. Ich denke mal, dass er genau weiß, was er zu tun hat. Ich glaube, wichtig ist jetzt, dass sie Ruhe bewahren und sich nicht leiten lassen von dem, was geschrieben wird oder gesagt wird in der Öffentlichkeit.
Aber so ein bisschen macht es auch den Eindruck, als wenn sie nicht genau wissen, woran es liegt, oder?
Johann? Aber dieses Ruhe bewahren ist natürlich gut. Also Ruhe bewahren ist gut. Ich finde, er bewahrt mitunter zu viel Ruhe. Er lebt das nicht so
aber
richtig vor.
Art, ne?
Es ist seine Art, ja, aber in so einem Kessel vor 80.000 oder manchmal, vielleicht kannst du auch von außen einen Impuls geben, um ein bisschen mehr Gas zu geben. Ich glaube, genau wie Stefan Effenberg sagt, dass er ein hervorragender Trainer ist. Ich weiß bloß manchmal nicht, ob er es so rüberbringen kann.
Aber die Frage ist doch immer dann, wie bist du als Trainer oder als Mensch? Ich meine, der ist authentisch, der ist so, wie er ist. Da hat er die letzten Jahre das gemacht. Jetzt nur, weil er jetzt bei Dortmund arbeitet, warum soll er jetzt seine Art und Weise verändern? Ich denke, er hat die letzten Jahre auch über die Qualität, über das, was sein Inhalt vermittelt, auch gut gemacht. Von daher finde ich, es ist schwierig zu sagen, er muss sich verändern. Also das ist,
Nein, ist immer nur die Frage, ob er dann auch dahin passt, wo er gerade ist. Ne? Man muss sich ja nicht verändern, aber man muss sich vielleicht trotzdem auch ein bisschen den Gegebenheiten anpassen. Dortmund ist ein Kessel, wir haben es mit Klopp damals erlebt. Wenn der seine Mentalität da rausbracht, dann sind noch mal zwei Schritte mehr gelaufen. Das ist jetzt immer schwierig, mit Klopp den Vergleich zu ziehen, gar keine Frage.
Das ist noch mal irgendwann ist noch mal durch, finde ich jetzt. Ne?
Klar.
Bist du auch, wie bist du eigentlich an der Linie? So?
Ich? Zurzeit gar nicht.
Stimmt, ja. Als du an der Linie warst, hätte ich dann gesagt. Oder in der Coaching-Zone?
Beides schon auch aktiv.
Wechselt das, ne?
Ja. Beides möglich.
Okay. Wir haben gerade versucht zu erklären, was Dortmund fehlt. Carlo, du bist gerade rein im Kaltstart. Was ist deine Analyse?
Wenn ich gleich brutal sein darf, glaube, Dortmund hat aus der letzten Saison nichts gelernt oder zu wenig. Also wenn man jetzt diese ganzen Standards wieder anschaut, letztes Jahr waren es 40%, jetzt sind schon wieder 3 Tore nach Ecken gefallen. Wenn man sieht, dass die Mannschaft keinen Vorsprung oder seltenen Vorsprung über die Linie bringt, ich denke mir oft, die können eigentlich viel besser, als sie spielen. Die führen und dann 1-0 oder 2-0 und dann kriegen sie ein Tor und dann kriegen die das nicht weiter hin. Die Mannschaft kann ja eigentlich überragend kicken. Und da finde ich schon, wenn wir über Inhalte sprechen, das ist ja gerade gefallen, das Wort, dann ist natürlich schon der Trainer gefragt. Also irgendwann, finde ich, muss eine Mannschaft wie Dortmund das hinkriegen, Ecken abzuwehren und nicht immer Tore zu kassieren. Und das sind ja immer dieselben Muster. Vorne wird verlängert und hinten stehen 3 Leute frei. Das war ja gestern so krass. Und deswegen glaube ich schon, dass der Trainer da schon gefordert ist. Und es war ganz witzig, gestern hinterher lief ja noch Madrid gegen Madrid und dann sieht man dann einerseits, ist immer unfair, Leute zu vergleichen. Aber wenn man sieht, wie dieser wahnsinnige Simeone da draußen rumfegt, ich glaube, die Dortmunder Mannschaft, die braucht schon irgendwo von außen diesen Anschub. Und deswegen glaube ich, dass Herr Favre sehr wohl ganz stark gefragt ist, was da momentan in Dortmund abläuft.
Aber hast du den Eindruck, wenn du da richtig rumtobst, dass die Spieler das überhaupt mitbekommen? Und dann
Nein, ich glaube nicht, wenn Favre draußen rumtobt, dass sie dann die Standardsituation besser verteidigen, sondern es geht einfach darum, in den letzten 3% werden die Spiele entschieden und Bremen oder keine Ahnung, selbst Union Berlin, die haben es gut gemacht und dann reicht es eben nicht mit 95% und da müssen sie hinkommen, 100% und eben dann effektiv und konsequent zu agieren. Standardsituation verteidigen hätte gereicht, 2-1, dann kommst du weiter und so haben sie das Problem die letzten Wochen schon, dass sie eben die Konsequenz offensiv defensiv nicht hinbekommen.
Aber du kannst doch schon als Trainer von außen der Mannschaft nochmal einen Impuls geben, egal wie du dich da verhältst.
Aber das ist während des Spiels ist das nicht so einfach. Ne?
Nee. Ich weiß es nicht.
Kannst du natürlich, aber es sind 80.000, das ist Impuls genug. Die Spieler müssen einfach es alle 3 Tage hinbekommen, da eben an die 100% ranzukommen. Das ist natürlich die Aufgabe und das Schwierige für Bayern, für Dortmund, für die Mannschaften, die international spielen, alle 3 Tage sich gegen Dortmund, gegen Bremen zum Beispiel zu wehren und da ans Limit zu gehen. Und wenn sie es nicht schaffen, dann schaut es so aus wie aktuell.
Hallo, jetzt haben wir Dortmund gelobt, dass sie so gut eingekauft haben. Haben wir sie zu sehr gelobt?
Die Frage ist immer, wo man das Limit ansetzt, was ein guter Einkauf ist. Also ich glaube, zum Beispiel Brandt ist ein wunderbarer Fußballspieler, aber ich finde, es ist genau ein Dortmunder Spieler von der Mentalität her. Wenn es super läuft, dann ist er gut dabei und es ist ja bezeichnend, jetzt sind wir dann wieder beim Trainer. Für Brandt gibt es beim BVB, obwohl er 20 Millionen gekostet hat, noch keinen fixen Platz. Und das ist doch auch ein Thema, das der Trainer bearbeiten und im Grunde lösen muss. Und,
also er muss einen Platz schaffen für ihn,
sagst du. Ja, Hazard ist doch noch kein fertiger Spieler. Der ist bemüht, aber bisher ist das zu wenig. Und Nico Schulz ist ein Nationalspieler, ein Deutscher. Aber das jetzt, was man jetzt sagen würde, die ganze Welt wollte unbedingt Nico Schulz, ich glaube, so ist es auch nicht. Und der Einzige, der von der Mentalität her und vom Kopf und von seiner Persönlichkeit einer ist, der Dortmund eindeutig besser machen kann und muss, das ist Mats Hummels, und der war verletzt. Aber Sie haben auch mit dem Mats Hummels in Berlin verloren.
Das ist richtig. Haben Sie, ja, dann haben Sie doch nicht so gut eingekauft? Nochmal die Frage.
Tja,
wenn oder sieht die aber noch nicht so weit, wie Carlo gerade aussieht?
Das kann glaube ich sein. Zum Beispiel auch. Ich glaube, dass der Hase auch ein guter Fußballer ist. Aber er hat es bislang auch noch nicht so zeigen können, um diesen Ansprüchen gerecht zu werden, was jeder von ihm erwartet hat. Wo ich sage, Sie haben in den Vergangenheiten so mit Sancho oder so super Leute eingeholt, die immer noch wichtig sind und auch vorangehen. Aber ein Hazard zum Beispiel oder Nico Schulz, bin ich völlig bei dir. Das ist noch nicht so, was man jetzt erwarten kann.
Und Thomas, Hazard war auch beim FC Bayern im Gespräch. Also die haben darüber diskutiert. Und da finde ich, da haben Sie die richtige Analyse getätigt. Sie haben gesagt, das wäre ein Kaderspieler. Also das wäre einer mehr, aber der würde uns nicht verbessern. Und genau so ist es. Also aber das muss man schon sagen.
Ich glaube, er hat alle Bayern nicht verbessert. Ich sehe schon deinen Blick
aber
da.
Das Problem ist ja immer, wir sprechen jetzt ja gerade darüber von wegen, ja, sind noch nicht so weit, aber wir sind ja auch heute der 6. Spieltag. Ja. Und die Ansprüche natürlich vom Julian, der kommt aus Leverkusen. Natürlich hat Leverkusen immer den Anspruch gehabt, Champions League zu spielen. Aber natürlich...
Du kennst ihn ja sehr gut
auch. Genau, ich habe mit ihm zusammen. Letztendlich ist es ja so, der muss auch an die Ansprüche sich gewöhnen. Das heißt, in Dortmund sind ganz, ganz andere Ansprüche auch an seine Leistung, an seine Verlässlichkeit auch. Und so ist es bei jedem anderen Neuzugang, der in Anführungsstrichen von einem Verein kommt, der andere Ansprüche hatte, ist es normal. Ne? Und Nico Schulz ist ja genau das Gleiche. Also die müssen sich auch daran gewöhnen, an die Ansprüche, die auch an die gestellt werden. Und das ist auch ein Prozess. Ne?
Ich glaube zum Beispiel beim Julian Brandt, dass ihn die ganze Geschichte im Moment auch noch ein bisschen verunsichert. Als er gestern reinkam, ich meine, der ist glaube ich mit 3 oder 4 Fehlpässen gestartet, was so auch nicht unbedingt sein Ding ist. Also ich weiß nicht, ob der vielleicht ein bisschen mehr Sicherheit gebrauchen würde, vielleicht auch mal häufiger spielen, dass er diese Situation nicht kennt. Ich weiß nicht, er wirkt noch nicht so angekommen.
Also verantwortlich bei Borussia Dortmund sind aber die erfahrenen Spieler. Also wenn wir jetzt über Hazard und Brandt reden, die sind herausragend, also haben ein Riesenpotenzial, natürlich noch in der Entwicklung, ganz klar. Aber jetzt kommt es natürlich darauf an, auf einen Bürki, auf einen Hummels, auf einen Witzel, auf Marco Reus auch. Das sind die Hauptverantwortlichen, dass sie aus dieser kleinen Delle, wo sie jetzt gerade drin sind, wieder rauskommen. Jetzt wollen wir nicht den Hazard nehmen und einen Brand nehmen. Ja, wir sind jung in der Saison, also die jetzt dran festzumachen und den Stab zu brechen, also das wäre mir zu einfach.
Aber Stefan, die Frage war nach den Neuzugängen vom Thomas.
Und
den
ja, aber die sind jetzt nicht hauptverantwortlich oder hauptverantwortlich dafür, dass es vielleicht jetzt nicht ganz rund läuft. Also da sind andere. Aber die werden kommen, die werden kommen. Hazard wird kommen, ein Brand wird kommen, da bin ich mir ganz sicher.
Aber, also ich habe schon ein Problem, wenn Sie sagen, Julian Brandt muss sich erst an die Ansprüche gewöhnen. Das sind professionelle Fußballspieler und das sind Spieler, die deutsche Nationalmannschaft spielen. Also wenn die ja noch eine Nachhilfe brauchen,
ja, sich auf der Seite zu stellen. Aus Gladbach bin ich damals zu Bayern München gekommen. Du weißt das, du begleitest mich ja gefühlt seit 30 Jahren.
Er verfolgt dich, wolltest du sagen.
Und ich hatte auch meine Zeit gebraucht, ja, um meinen Rhythmus zu finden in dieser großartigen Mannschaft. Das ist halt eine andere Welt und dann im Endeffekt auch eine andere Liga.
Aber du bist gekommen 1990, die Deutschen waren Weltmeister, Buchwald war ein überragender, der beste Mittelfeldspieler damals, Diego Buchwald. Und du hast gesagt bei der Vorstellung, so gut wie der Buchwald bin ich auch. Also so gesehen hast du schon gewusst, was wir in München machen müssen.
Ja, das war ja richtig, das auch auszusprechen.
Das ist nochmal gezeigt. Du hast ja Marco Reus auch gerade angesprochen. Da gab es ja die Diskussion die ganze Woche und so weiter. Fandst du das jetzt so schlimm, was er da gesagt hat nach dem Spiel?
Nein, überhaupt nicht. Überhaupt nicht. Also du meinst das mit der Mentalität scheiße.
Ja, ich finde ja mal, klare Kante ist auch mal ganz schön, ne?
Ja, und das muss er muss ja klar und deutlich auch da Stellung zu beziehen. Ich meine, die Frage war ja sehr provozierend, das muss man mal sagen. Und wenn du denn so eine Antwort kriegst, ja, dann musst du damit auch leben können.
Und als Kapitän stellst du dich eigentlich immer dahin in so einer Situation. Musst du eigentlich, oder Stefan? Ja, würdest du die Rolle definieren?
Nein, ganz klar musst du dich hinstellen. Aber du musst denn auch klare Kante. Also du musst nicht rumeiern, sondern du musst denn klare Kante beziehen. Aber viel wichtiger ist es natürlich auch intern, die Dinge klar und deutlich anzusprechen. Darum geht es.
Also, dass er sich dahingestellt hat, fand ich zum Beispiel gut. Und er hat ja eine ganze Entwicklung schon gemacht als Kapitän, muss man sagen. Er war früher zurückhaltend, hat kaum was gesagt. Mittlerweile tritt er vor, redet immer. Und ich fand das gut, dass er da mal die Hosen runtergelassen und mal richtig rausgehauen hat. Das Problem an der Geschichte war einfach nur, dass er keine Erklärung hatte. Keine Mentalität, was ist denn? Ja, wir spielen nicht zu Ende durch. Also wenn ich das selber anspreche, ist kein Mentalitätsproblem. Aber habe keine Lösung, was es denn sein könnte. Das ist auch schwierig.
Ja, vielleicht dass er was gesagt Lösung hat, war super. Intern angesprochen. Das wissen wir natürlich nicht. Das eine, was du natürlich vor der Kamera sagst, ist das eine.
Rübergekommen ist sie da nicht bis zum gestrigen Spiel von einer Woche. Es ist das Gleiche.
Vielleicht brauchen die ein bisschen länger, um das zu verstehen.
Dann liegt es an den anderen auch. Das mag sein.
Was zeichnet einen Kapitän oder einen guten Kapitän für dich aus? Also Leistung ist natürlich klar, Voraussetzung.
Ja, erstmal, dass er einen engen Draht hat, auch zum Trainer. Das ist ganz klar, aber auch in schwierigen Zeiten dazustehen, vor der Mannschaft zu stehen und Verantwortung übernehmen. Jetzt kann man fragen, ja, was heißt denn Verantwortung zu übernehmen? Ja, ganz einfach voran marschieren und also nicht nur auf dem Platz, sondern auch dann im Endeffekt im Drumherum und auch im Umgang mit den Medien. Das ist ganz wichtig.
Aber Thomas, darf ich mal kurz einhaken? Ich glaube, Dortmund ist wie viele Punkte umweg? 12. Nee, es sind 3. Mein kleiner Bruder ist übrigens großer Dortmund-Fan. Der sagt immer, ja, die große Krise wird schon ausgerufen. Ich sehe die große Krise noch nicht. Wenn gestern kurz vor knapp noch eine reinrutscht, weiß ich gar nicht, ob wir das Thema Borussia Dortmund hätten. Also es ist, wie du schon sagst, Markus, sehr, sehr nah noch.
Wir sind ja sehr flexibel gespielt. Übrigens.
Nee, ist schon klar. Ich mag die Dortmunder ja eigentlich so auch nicht so richtig, aber ich gönne denen jetzt doch, dass sie auch mal...
Warum nicht?
Ach, die haben uns Leipziger, ich sage das mal, uns. Ich bin ja Leipziger, nicht nur Journalist, sondern auch als Leipziger Mensch geboren. Die haben uns mal nicht so ganz gut behandelt vor ein paar Jahren. Ansonsten ist das ein geiler Club und ich sehe keine große Krise. Sie müssen bei ihren Statements ein bisschen aufpassen auf die gemeinsame Stoßrichtung. Wenn der Bürki sich gestern hinstellt und sagt, wir spielen nicht wie Männer, dann ist das ja Wasser auf die Mühlen derer, die sagen, sie haben keine Mentalität. Also da muss man sich vielleicht in der Kabine mal absprechen, was man denn sagt, wie man das Ganze sieht. Ich glaube nicht, dass es ein Mentalitätsproblem ist, sondern ein Qualitätsproblem. Das ist immer so, wenn die den Lewandowski vorne drin hätten, der hätte gestern ein Ding noch reingeschoben und dann gewinnen sie 3-2 und dann ist alles gut. Dann
sind sie könnten natürlich auch mal hinten vielleicht
was verhindern.
Wir schauen mal auf das, Markus, auf das 1-0 für Werder. Was gefällt dir da nicht? Raschica macht das natürlich sehr gut am Schluss.
Ja, ist zu lässig? Ja, ist zu lässig. Die Konsequenz fehlt. Und dann, glaube ich, kommt da so eine Aussage vom Torwart zustande, dass sie wie Männer agieren müssen. Dann musst du einfach zweimal den Ball entweder
zwei
in den
Ballbesitz,
oder zwei Fehler. Und das ist die fehlende Aggressivität bzw. Konsequenz.
Also Mentalität. Dann ist es Mentalität. Also klasse, ich glaube, der Witzel kann den Zweikampf gewinnen, wenn er ihn richtig macht. Das war letztes Jahr genauso. Warum hat Dortmund in der Rückrunde die Meisterschaft verloren? Das war reines Kopfproblem, reine Mentalität und nichts anderes. Die sind noch nicht schlechter geworden. Die haben in der Vorrunde Deutschland verzaubert mit dem Fußball und es sind fast dieselben Spieler plus 4 neue dazu. Also Dortmund, wenn Dortmund zu wenig Qualität hat, dann muss ich sagen, dann jammern wir aber auf höchstem Niveau.
Ja, aber ich sage ja, ich finde, man kann das gar nicht auseinanderhalten, Mentalität und Qualität. Das haben wir ja gerade schon mal gesagt. Ich glaube schon, dass die auf den Platz gehen, alles geben wollen, machen wollen, aber dann fehlt am Ende eben die Qualität, um diese Mentalität auch wirklich zu zeigen.
Also erstmal
das ist auch ein Problem.
Es war ein gutes Spiel gestern Abend, das muss man einfach sagen, von beiden Seiten. Werder wollen wir da nicht...
Werder hat stark gespielt, darf man nicht vergessen.
Scheffelstellen, wir schauen mal auf den Ausgleich dann von Werder. Markus, und das ist so eine Sache... Das musst du mir erklären als Trainer. Ja. Stefan und ich haben spontan gesagt, Oliver Kreuzer früher war einmal auch am zweiten Pfosten, hat die auch mal so reingemacht, auf einem Meter.
Oder wären ja 3.
Marc, nee, erklär mir erstmal. Ja, nee, erklär.
Du musst den ersten Pfosten vorne verteidigen, Marco Reus darf den nicht.
Gut, das kann passieren, finde ich.
Dann muss man einfach dabei bleiben und da stehen 3 gegen den Torwart und jeder, die streiten sich, wer den über die Linie drückt und das darf in so einer Situation beim Stand von 2-1 einfach nicht passieren und das ist Konzentration, das ist Galligkeit, das ist mit allem, was wir haben, das Tor zu verteidigen.
Aber was ich an dieser Szene schon nicht ganz verstehe oder sonst was, eine Zuordnung muss ja auch da sein. Ich verstehe zum Beispiel nicht, warum so ein relativ kleiner Götze im Zentrum in der Abwehr stehen muss. Die haben lange wie Akanji oder sonst was. Hätten die da nicht eher stehen müssen als ein Mario Götze?
Der gerade also hier sehen wir es nochmal.
75 ist, ich weiß es nicht genau. Das ist der Einzige, der mitgeht von denen.
Ja. Das sieht ja, schon nicht gut aus.
Da sind die Bremer immer im Vorteil in dieser Situation. Das ist die angreifende Mannschaft, die sind immer in der Vorwärtsbewegung. Dass die Dortmunder genau das Gegenteil macht, das sehen wir da an den Pfeilen, ist ja logisch. Und wenn dann einer kurz durchrutscht, dann ist das einfach manchmal so schwer oder fast unmöglich zu verteidigen.
Aber das ist
warum? Also da jetzt zu sagen,
doch mal die Kette an,
warum steht der Götze da und warum ist das so?
Nein, also, ist der Einzige, der mitgeht.
Ja, aber es gibt Tore, die kannst du nicht verhindern. Und wenn, wie gesagt, der kurz geschlagen wird auf den Fünfer und der lässt ihn durchrutschen, dann passieren halt solche Vorräume.
Und Stefan, auch gegen 4.
Ja, aber die Problematik ist ja, es ist natürlich nicht so einfach zu verteidigen, weil in dem Moment, wo der verlängert, verändert sich die Richtung des Balles komplett. Wir können es ja darüber diskutieren, wenn jetzt die Ecke reingeschlagen wird, einer läuft rein, frei und haut das Ding rein. Das ist für mich eine andere Situation als das, weil ich meine, haben wir auch so ein Ding gekriegt. Das ist dann, ist dann extrem schwierig, wie verhältst du dich? Weil du läufst Richtung Ball, versuchst deinen Mann zu markieren und dann verändert sich auf einmal die Richtung des Balles komplett. Und das ist nicht so einfach zu verteidigen, muss man ehrlicherweise sagen.
Bei mir stellt sich nur die Frage, warum Marco Reus und Mario Götze bei Standardsituationen hinten verteidigen und warum nicht auf rechts stehen. Aber
Problem ist, den ersten Pfosten besser zu verteidigen. Das muss vorne schon geregelt werden, dann hinten ist es eine Folgeerscheinung.
Also der Kofeld gestern hat es noch in irgendeinem Interview gesagt, der hat die schön ausgeguckt, weil der hat genau gesagt, wie Dortmund im Rahmen da verteidigt und was man da machen muss.
Hat er nach dem Spiel gesagt. Das ist immer einfach.
Wenn Stefan auch. So. Also gleich reden wir auch über Mario Götze. Hat eine prima Partie gemacht, schalten nach Dortmund zu Olli Müller und Markus Krösche ist ja da. Wir reden natürlich auch RB Leipzig. Hajo von Adel und Bent, live aus dem Hilton-Hotel am Münchner Flughafen beim Check24, Doppelpass. Dortmund spielt zu Hause 2:2 gegen Werder Bremen und Oliver Müller ist vor Ort beim Training. Guten Morgen, Olli.
Guten Morgen, Herr Müller.
Olli, es herrscht schon ein bisschen Ratlosigkeit, woran es liegt, dass Sie den Sack nicht zumachen können. Hat es erste Ergebnisse gegeben?
Ja, das ist, glaube ich, auch die Hauptproblematik der Zeit in Dortmund. Also gestern wurden recht unterschiedliche Erklärungsversuche dafür angeboten. Ist ja eben schon zitiert worden, Roman Bürki, der ging dann tatsächlich stark in Richtung Einstellung, in Anführungsstrichen Mentalität, obwohl das ja eigentlich seit einer Woche ein Unwort in Dortmund ist, wenn er diesen Männerfußball einforderte, wenn er davon sprach, dass der Killerinstinkt, die Entschlossenheit fehlt. Lucien Favre dagegen bleibt seiner Linie treu, ist sehr analytisch, betonte auch, dass die Mannschaft grundsätzlich nicht schlecht gespielt hätte, sagte, sie wäre hin und wieder überhastet gewesen und sieht darin eher das Problem. Also da kann man davon ausgehen, dass der auch seine Linie weiterverfolgen wird. Sprich, dass er diese Probleme, die ja offenkundig sind, eher analytisch angehen wird. Und tatsächlich glaube ich, dass man sie auch sehr differenziert betrachten muss. Nehmen wir mal an, das Spiel bei Union Berlin. Ich glaube schon, dass das da eine Einstellungssache war. Nehmen wir auf der anderen Seite dann den späten Ausgleich in Frankfurt. Da war es vielleicht auch eine Frage der Qualität, dann Axel Sagadou kam rein, Hummels war verletzt, der soll die Abwehr ja führen, spielt den Ball quasi direkt in die Beine der anlaufenden Frankfurter. Ja, und gestern war es vielleicht eine Mischung aus beiden. Standardsituationen ist ein großes Problem und das hat sicherlich mit Konzentration zu tun. Also ich glaube, das Problem ist die Vielschichtigkeit dieses aktuellen Problems.
Was kann und muss denn Lucien Favre jetzt ändern?
Also ich glaube, er muss nicht viel ändern. Das würde vielleicht eine gewisse Form von Verunsicherung heraufbeschwören. Ich denke schon, dass es angebracht wäre, in bestimmten Situationen vielleicht etwas zweckmäßiger zu spielen. Das heißt, dass man sich von diesem hohen Ideal immer gepflegt von hinten heraus das Spiel zu eröffnen, in bestimmten Situationen verabschieden muss, vielleicht dann auch mal lange Bälle schlagen muss und auf der anderen Seite einfach so etwas wie die Wachsamkeit der Mannschaft herauskitzeln. Und die Standardsituation, die müssen sie einfach in den Griff kriegen. Es kann nicht sein, dass Werder mit einer eindeutig im Training einstudierten Variante den BVB aushebelt zum dritten Mal in dieser Saison gegen Tor nach einem Eckball. Das ist tatsächlich dann ein reines Konzentrationsproblem.
Markus, was macht man dann im Training? Standardsituationen üben, bis man sie mehr sehen kann? Ne?
Klar, wird trainiert, aber im Endeffekt geht es um Konzentration und um Aufmerksamkeit in solchen Situationen. Gilt es einfach besser zu verteidigen. Was ich mich aber in dem Zusammenhang immer noch auch frage mit Dortmund, wie viel Ballbesitz will man eigentlich haben? Ich glaube, dass sie sehr auf Ballbesitz aus sind und da immer mal wieder aus Tempo rausnehmen. Da haben sie aber eigentlich ihre große Stärke mit Reus, mit Sancho.
Weil sie schnelle Leute haben.
Und das einzige Mal, wo sie jetzt zu Null gespielt haben und wo sie 4:0 im Heimspiel gewonnen haben, war gegen Leverkusen. Natürlich ist Leverkusen auch offensiv, aber mit 70% Ballbesitz, wenn ich den Gegner so dominiere, ist es immer schwieriger, dann auch Lücken zu finden und da vielleicht noch mehr Geradlinigkeit reinzubringen. Aber das ist Trainer.
Ja, manchmal spielen sie sich den Ball auch auf 3 Metern, sind drei Spieler und spielen sich den dauernd zu. Stefan, ist das zu klein?
Ja, aber das machen die Bayern ja auch oder Manchester City auch. Also das sehe ich jetzt nicht als das Problem. Ich finde, wir reden so über diese Standardsituation. Ich glaube, wenn es da eine klare Zuordnung gibt, du deckst den. Sie standen ja ziemlich im Raum, wir haben das ja gesehen, und nicht am Mann. Ich glaube, dann ist das eine klare Ansprache. Und dann kannst du auch 5 Stunden am Tag die Standards und die Ecken trainieren. Das bringt dir denn auch nichts, wenn der eine nicht wach ist, ja, und schläft in der Situation. Also nochmal, um das abzuschließen, ich finde, dass Dortmund jetzt kein Riesenproblem hat. Sie müssen aufpassen, ganz klar. Und sie müssen reden. Aber wir vergessen ein Spiel in diesem Ganzen. Und das war gegen Barcelona, wo sie für mich herausragend gespielt haben. Richtig gut gegen vielleicht mit die beste Mannschaft der Welt. Das vergessen wir in der ganzen Diskussion. Natürlich, jetzt sagt man, es ist ein anderer Gegner, vielleicht eine andere Einstellung. Aber das sollte man bei dem ganzen Fußball und wenn wir über Dortmund reden, auch nicht vergessen.
Ja. Aber Stefan, da war es auch so, dass Barcelona mitgespielt hat. Und dann wird es automatisch ein Spiel für Dortmund. Leichter auch in der Umschaltbewegung. Wenn der Gegner immer hinten drin steht, dann wird es einfach schwieriger, Lücken zu finden. Und da weiß ich nicht, ob sie die Geradlinigkeit, ob sie da die Stärken...
Was ist denn dann die Lösung? Da musst du ein bisschen ein Stück weit auch Geduld haben. Ne?
Also beides, aber beides. Und ich habe immer wieder das Gefühl, dass sie eher dann das Tempo vielleicht einmal rausnehmen, um dann mehr Dominanz, mehr Ballsicherheit, mehr Ballzirkulation zu haben. Aber gerade Reus oder Sancho sind brandgefährlich, wenn sie im Konter, wenn sie die Schnelligkeit haben. Wenn sie in die Geschwindigkeit kommen.
Aber vielleicht musst du tatsächlich auch im Spiel mal den Schalter ein bisschen umschwenken. Wenn du merkst, du kommst spielerisch nicht nur durch. So wie gestern, wenn so ein Sancho vielleicht auch einen schlechten Tag hat, mit denen du sonst jeden Ball spielen kannst. Aber wenn du das merkst, gegen diese Bremer, die aggressiv draufgehen, musst du vielleicht auch dann dein Spiel ein bisschen umstellen und nicht nur alles noch klein
probieren. Wenn du es kannst, ne?
Wenn du es kannst, ja. Das ist, die kommen vom Spielerischen, die haben wirklich geile Fußballer drin, aber manchmal laufen sie sich damit fest. Und das war gestern auch so ein Ding wieder.
Aber das ist auch ein Prozess. Also ich meine, Ballbesitz, eine Ballbesitzlösung zu haben, ist halt auch ein Prozess. Das dauert halt länger. Es ist einfacher halt umschalten und einen Ballgewinn umzuschalten. Es ist einfacher auch einer Mannschaft beizubringen. Und das, man muss ja auch sehen, bei Borussia Dortmund oder auch bei Bayern ist natürlich so, dass die Mannschaften darauf reagieren. Das heißt, die stellen sich tiefer und wollen dann selber umschalten. Also ist natürlich auch immer so ein bisschen die Situation, wie auf welchen Gegner treffe ich. Ja?
Und das war gestern deutlich zu sehen.
So, das heißt, und Ballbesitz natürlich Lösungen zu finden, Ballbesitz zu perfektionieren, das dauert halt und ist halt fehleranfälliger. Also deswegen ist es auch wiederum, wo wir beim Thema sind, 6. Spieltag, ist dann halt auch ein Stück weit normal. Ne? Und letztendlich kannst du dich auch nur so dein Spiel verändern, wie es der Gegner dann noch zulässt. Und wenn er sich tief stellt, dann sind die Räume nochmal eng. Ne?
Aber ist es nicht das Problem gewesen, auch letzte Saison zum Beispiel 3-0 gegen Hoffenheim und dann noch 3-3, dass die Dortmunder dann sich zu das einfach laufen lassen, sich auch, finde ich, fast so weit zurückziehen. Und gerade das, was sie überragen können, schnell spielen nach vorne und auch mit Ballbesitz, das haben die ja drauf, dass sie das dann irgendwann aufhören zu praktizieren.
Das war gestern sehr deutlich.
Genau.
Zum Beispiel nach dem 2-2, die bessere Mannschaft in der Endphase, also ab der 70. bis 85. oder was, war Werder plötzlich. Obschon, du hast 80.000 im Rücken, du kannst den Sack zumachen, du musst nur nach vorne spielen weiter. Irgendwas ging da nicht mehr.
Dann den Sack Werder zumachen heißt ja nicht, weil du 80.000 im Rücken hast.
Nein, aber du kannst das mit der ganzen Euphorie, die dahinter ist, die peitschen dich nach vorne.
Ja, ich das meine, ist das eine, die aber Euphorie.
Aber haben die Spieler selbst gesagt, wir haben auf die Süd gespielt und eigentlich genau, erwarten wir da mehr von uns. Das gibst du mal, ne, Stefan, oder?
Ja.
Oder so Tage hattest du nie, ne?
Wenige.
Ja. Olli ist noch immer zugeschaltet. Olli, jetzt ist sagen,
das, als ob die Dortmunder eine Riesenkrise haben. Also das sehe ich nicht. Definitiv nicht.
Nein,
so.
Nein. Das stimmt auch nicht. Ja. Olli, jetzt Champions League, anderer Wettbewerb. Gegen Barcelona haben sie sehr gut gespielt, haben wir gerade gesagt. Leider kein Tor erzielt. Was erwartet uns denn in Prag? Was glaubst du?
Also ich glaube, dass es der Mannschaft vielleicht ganz gut tut, nach den Diskussionen hier, die nach den letzten Bundesligaspielen entfacht sind, tatsächlich jetzt in diesen anderen Wettbewerb wieder einzutauchen, in den sie ja mit einer absolut bemerkenswerten Leistung gestartet sind. Und ich glaube schon, dass der BVB zurzeit auch, und das zeigt ja auch eure Diskussion eben, vielleicht sich etwas zusätzliche Sicherheit dadurch holen kann, indem man nicht allzu viel Wert auf diese Spielkontrolle, die natürlich für Favre sozusagen das spielerische Ideal darstellt, legt, sondern tatsächlich mit vielleicht einer etwas kompakteren, aggressiveren Herangehensweise den Gegner bearbeitet, um dann über die Schnelligkeit mit ihren Umschaltspielern zu Torerfolgen zu kommen. Das könnte eine Lösung sein, vielleicht ist vor dem Hintergrund ganz spielen.
Olli, herzlichen Dank. Grüße nach Dortmund. So, wir müssen noch über Mario Götze sprechen. Das machen wir nach nur einem einzigen Spot. Das ist sein erster. 20 Sekunden. War das dein erstes Spiel von Anfang an eigentlich? Ja, die Saison, ne?
Ja. Wofür ich im Kopf bitte? Habe was?
Und was in Dortmund los ist, das merkt man daran, dass gestern von den drei hohen Herren keiner einen Ton gesagt hat.
Ja, Champions-League-Woche wieder.
Das RB Leipzig-Markt, da sprechen wir gleich noch drüber. Dortmund jetzt in Prag. Die haben immerhin unentschieden gegen Inter geholt. Wie schätzt du die Chancen für Borussia ein?
Ich glaube schon, dass sie sehr gute Möglichkeiten haben, da zu gewinnen. Natürlich ist es nicht einfach, gar keine Frage. Aber ich glaube schon, dass sie die Qualität haben, auch da das Spiel zu gewinnen.
Okay. Möglicherweise eben auch dann wieder mit Mario Götze von Anfang an.
Immer perfekt aufgestellt. Die Doppelpass-Analyse wird Ihnen präsentiert von Klaus Thaler alkoholfrei.
Ja, er hat alles dafür getan. Erster Startelf-Einsatz in dieser Saison, erstes Tor. Also so kann man sich zurückmelden. Mario Götze hat ja auch nur 9 Minuten gebraucht für seinen Ausgleichstreffer zum 1:1. Übrigens schon sein 6. Kopfballtor in seiner Bundesliga-Karriere mit 1,76 Größe. Er hat ein richtig gutes Spiel gemacht. 43 Pässe, 38 kamen an und er hat auch wirklich die Anerkennung bekommen von den Fans. Einmal bei seiner Auswechslung in der 72. Minute. Also da gab es viel Applaus von der Dortmunder Süd und außerdem auch Anerkennung im Netz. Ich habe mal ein paar Tweets rausgesucht. Von Manu zum Beispiel: muss ja immer lachen, wenn jeder Experte Götze immer abschreibt und dann nach langer Zeit ohne Einsatz ein starkes Spiel abliefert. Genau die richtige Antwort. Und hier heißt es: Mario Götze mit einem überragenden Kopfballtreffer. Freut mich sehr für ihn, weil er niemals aufgibt und immer weitermacht. Absoluter Vorzeigeprofi allerdings. Unter Lucien Favre wird er eben nicht so häufig berücksichtigt. In den Spielen zuvor nur 26 Minuten Einsatzzeit. Und dann ist natürlich die Frage, warum Lucien Favre erst jetzt auf ihn zurückgreift. Das an die Runde.
Immer perfekt aufgestellt. Die Doppelpassanalyse wurde Ihnen präsentiert von Klaus Thaler alkoholfrei.
Joachim, Paco hat ja gut funktioniert erstmal.
Ne? Er hat gut funktioniert.
Ist Mario immer so ein Spätstarter?
Nee, glaube ich gar nicht. Ich glaube, das ist einfach ein Spieler. A, hat er sein Fußballspiel sowieso nicht verlernt. Der kann es immer noch. Der hatte vielleicht eine Phase, wo er ein bisschen durchgehangen hat. Aber er braucht einfach Sicherheit. Das ist ein Spieler, der einen Rückhalt gebraucht. Man hat es gestern gesehen, er steht in der Startelf. Er braucht nicht lange für ein Tor. Er hat viele, viele gute Aktionen noch gehabt. Er spielt einmal den Moder-Hut so richtig schön in den Lauf, wo der am Torwart scheitert oder sonst was. Er weicht viel mehr auf die Flügel aus als ein Paco zum Beispiel. Ich glaube schon, dass er einfach nur diesen Rückhalt braucht oder diese Sicherheit, dass er spielen kann. Und dann hat man da ganz viel Freude dran. Das ist nach wie vor ein guter Fußballer.
Joachim, wenn ich da mal kurz reingrätschen darf. Wir hatten ja in Leipzig die Diskussion mit Timo Werner mit seinem Vertrag auslaufend. Er muss endlich verlängern, aus moralischen Gründen schon alleine, sonst kriegt Leipzig keine Ablöse. Bei Mario Götze ist die Situation ja genauso. Der Vertrag läuft aus, nach Stand der Dinge geht er ablösefrei. Spielt das in irgendwelcher Beziehung da auch eine Rolle? Weil wenn der BVB-Fan jetzt spürt, Moment mal, wir haben wie viel bezahlt? 30 Millionen. Und jetzt geht er im Sommer ablösefrei. Das gefällt uns nicht so gut. Ist das eine Diskussion in Dortmund? Weil es wundert mich, dass die nicht so laut geführt wurde wie bei uns in Leipzig mit Timo.
Er wird ja schon immer mal wieder nachgefragt, wie ist der Stand der Dinge. Gestern wurde auch gefragt. Ich glaube, genau. Zorki hat gesagt, wir haben schon mal Gespräche geführt.
Wir reden, heißt es.
Natürlich spielt das irgendwo auch für den Spieler eine Rolle. Aber ich glaube wirklich, er braucht mir den Rückhalt. Er braucht eine gewisse Art von Sicherheit und dass der Trainer zu ihm steht.
Ich würde mal eine ganz andere Frage stellen wollen. Ist es eigentlich optimal für den BVB, wenn er mit einem sogenannten falschen Neuner da spielt zu Hause, eine Mannschaft, die nach vorne spielt, die drückt? Ich finde nicht, dass das gut ist, wenn der Mittelstürmer immer nach außen geht. Ich finde, Dortmund braucht gerade im Strafraum Präsenz bei den Leuten, die da über außen durchbrechen. Und da kann Götze, so gut er sein mag, aus meiner Sicht nicht die ideale Lösung sein. Und da sind wir jetzt wieder bei Mentalität und bei dem Ganzen. Für Dortmund wäre es ein Segen gewesen, wenn sie Mario Mandzukic bekommen hätten oder das forciert hätten. Das und wenn es Favre, du kannst es besser beurteilen, als ich gesagt hat, so einen will ich nicht, weil der nicht zu meinem Fußball passt, da muss ich sagen, das ist dann ein Luxusproblem. Ich hätte so einen immer geholt als BVB.
Das mag sein, aber das schließt sich ja auch nicht aus, dass du mit Paco und Götze spielst. Du musst ja nicht nur mal sagen, der eine spielt und der andere nicht. Die spielen schon ein bisschen andere Rolle. Vielleicht kann man es auch mal mit beiden zusammen probieren. Also ich sehe das nicht immer nur entweder oder. Dass der Paco ein Spieler ist, der vorne im Strafraum ist und aus 3 Chancen vielleicht 2 Tore macht, gar keine Frage, hat er gezeigt. Aber deswegen muss nicht automatisch Götze draußen sein.
Gut, wir werden das beobachten wie immer. So, kein Team ist so gut in die Saison gestartet wie hier, ne? Leipzig 4 Siege. ein Unentschieden. Und viele Experten haben dann schon gesagt, so, es gibt keinen Zweikampf, es gibt einen Dreikampf. Aber so richtig gut getan scheint dieser Hype Leipzig scheint ihn nicht gut getan zu haben. Und dann kam auch noch Schalke.
Harte Landung für die Überflieger. Schalke nimmt die Bullen auf die Hörner und nicht umgekehrt. Tabellenführung futsch. Und Julian Nagelsmann erlebt seine erste Leipziger Pflichtspielniederlage. Die Saison wird doch kein Selbstläufer.
Schalke hat sehr gut gespielt und hat uns auf jeden Fall Dinge gezeigt, die wir der Mannschaft präsentieren werden, um uns zu entwickeln. Und das werden wir machen.
Eine Niederlage zu einem überraschenden Zeitpunkt. Nach Traumstart und Tabellenführung wurde Leipzig schon als Titelkandidat gehandelt. Zu früh, zu viele Fehler und auch kein Glück mit dem Schiri. Dieses Schalker Handspiel wertet Gräfe nicht als Elfmeter. Dieses Leipziger Foul nach Rücksprache mit Köln schon.
Zwei 50-50 Entscheidungen, die beide gegen uns ausgelegt wurden.
Irgendwann kippt eine Entscheidung von 49,999 auf 50,001 theoretisch.
100% zweifelsfrei dafür die gelbe Karte gegen Nagelsmann.
Ja, die gelbe Karte, die kam deshalb zustande, weil ich mich aufgeführt habe wie ein Verrückter.
Die Aufführung von RB, hinten unkonzentriert, vorne unglücklich, aber auch schlampig und nicht so zwingend wie zuvor. Zu viele Leistungsträger wie Werner unter ihren Möglichkeiten. Ausrutscher, Dämpfer, auf jeden Fall ein Rückschlag. Wir fragen, hat der Hype RB Leipzig nicht gut getan, Herr Krösche?
Also, na klar, der Hype kam von außen, weil wir natürlich in Anführungsstrichen relativ gut gestartet sind. Wir konnten das aber auch relativ gut einschätzen, weil wenn man die Ergebnisse auf der einen Seite sieht, aber auch die Art und Weise, wie wir es gespielt haben, hatten wir auch Phasen. Bayern erste Halbzeit, auch in Frankfurt, das Spiel, was wir gewonnen haben, haben wir in der zweiten Halbzeit auch nicht so optimal gespielt. Wir konnten das schon sehr, sehr gut einschätzen. Natürlich haben wir auch sehr gute Spiele gemacht, wie Benfica, auch wie Bremen. Aber ist ja jetzt nicht so, dass wir jetzt die ganze Zeit uns in den Arm gelegen haben, wie toll wir sind und gesagt haben, jetzt greifen, wollen wir mal deutscher Meister werden. Das ist natürlich, wir können es einschätzen und so ein Spiel wie gestern, natürlich sind wir damit nicht zufrieden. Ich glaube auch, dass wir, wenn man die gesamten 90 Minuten betrachtet, verdient verloren haben, aber das gehört halt auch dazu.
Was hat gefehlt gestern?
Ja, ich glaube einfach, dass so ein bisschen die Zielstrebigkeit gefehlt hat. Wir haben eine riesen Möglichkeit, wo Alex Nübel sensationell zweimal, wenn wir da in Führung gehen, dann geht vielleicht so ein Spiel etwas anders aus. Aber wir haben uns so ein bisschen die letzte Zielstrebigkeit, die letzte Konzentration uns gefehlt. Wir haben sehr viele einfache Ballverluste, gerade in der Offensive gehabt. Defensiv das nicht konsequent verteidigt. Und wenn man sieht, wir kriegen eigentlich zwei Standardsituationen mit einer Ecke und mit dem Elfmeter. Das ist dann so. Wir haben aber dann auch nicht die Mittel gehabt, uns klare Torchancen noch rauszuspielen. Von daher muss man das einfach so akzeptieren. Das ist natürlich unbefriedigend in dem Sinne, was das Spiel angeht. Aber es gehört halt auch zu einer Entwicklung der Mannschaft dazu.
Markus, wie siehst du die Entwicklung in Leipzig?
Sehr positiv. Das war gestern ein natürlicher Rückschlag, sage ich jetzt mal, dass man einfach mal vorkommt. Wenn sie in Führung gehen und Nübel wirklich gut hält, dann gewinnen sie wahrscheinlich das Spiel. Oder selbst der strittige Elfmeter, wenn nicht passiert, dann haben sie noch die Chance zu gewinnen. Ich sehe sie als sehr gut, kompakt und zielstrebige Mannschaft. Und gestern haben sie einfach nicht das Spielglück gehabt.
Warum wollt ihr den Titel nicht holen?
Ja klar, wir wollen natürlich irgendwann auch mal einen Titel holen, gar keine Frage. Aber wir müssen das auch einordnen. Also wir haben eine sehr junge Mannschaft. Wir haben jetzt auch
Aber das ist ja eure Philosophie, ne?
Genau, ja, das ist, aber wir haben natürlich auch eine Mannschaft, die jetzt einen neuen Trainer hat. Das ist noch ein neuer Input. Das heißt, die Mannschaft muss sich entwickeln, muss auch das, was Julian möchte, natürlich auch annehmen. Das macht sie Woche für Woche immer besser. Und wir versuchen natürlich, jedes Spiel zu gewinnen, gar keine Frage. Das wird nicht mehr klappen, so wie gestern. Aber wir werden jetzt keine Zieländerung vornehmen. Ne? Also wir haben ein ganz klares Ziel, wieder in die Champions-League-Ränge zu kommen. Wir wollen in der Champions-League ins Achtelfinale kommen und im DFB-Pokal so weit wie möglich. Das ist das, was wir machen. Aber am 6. Spieltag jetzt irgendwelche Ziele zu verändern, wäre auch ein bisschen wahnsinnig. Ne? Aber
wie weit sind Sie denn in Leipzig? Ja, bekommst du das ja immer mit?
Ja, ich bekomme es hautnah mit. Ja. Nach dem guten Start haben alle gesagt, kann RB Leipzig Meister werden. Ja, theoretisch kriege ich auch die Miss Germany rum und gewinne sie für mich, wenn alle anderen nicht mitmachen. Ja.
Also, das ist. Aber was ist schwieriger?
Ja, es ist beides unmöglich. Wobei bei mir fehlt die Mentalität nicht. Ich würde da rangehen. Ja. RB ist schon eine geile Truppe, auch ein geiler Verein, junger Verein. Aber natürlich fehlt es dann auch nach ganz oben. Die ersten 5 Spiele, wie viele Punkte? 13 Punkte. Das hätten auch 9 sein können, wenn man mal die Logik der Spielverläufe sich angeguckt hat. Das sieht Julian Nagelsmann genauso. Also ich glaube, irgendwann werden sie mal Meister. Ich weiß nicht, ob ich das noch erlebe, aber in dieser Saison natürlich nicht. Was man sagen muss, dieser Nagelsmann ist natürlich ein sensationeller Trainer. Ich habe dem mal bei so einem Kongress zugehört, da hat er vor 500 Leuten aus dem Stegreif eine Dreiviertelstunde über Fußball referiert. Da dachte ich danach, ich kann jetzt ein Atom-U-Boot bauen und steuern und auch einen Bundesliga-Verein trainieren. Der Typ, der ist unglaublich. Ich glaube, es ist aber auch so komplex, dass die Spieler das noch nicht verinnerlicht haben. Das ist ein bisschen zu schwierig für einige und das dauert. Sie werden im Verlauf der Saison eher besser als schlechter und jetzt höre ich auf.
Gut, wir reden gleich noch intensiv weiter über Leipzig. Hallo von Adel und Bent, live aus dem Hilton Hotel am Münchner Flughafen, der Check 24, Doppelpass. Vor der kurzen Unterbrechung hat Guido Schäfer so ein bisschen angedeutet, dass der neue Trainer in Leipzig, Julian Nagelsmann, die Spieler ein bisschen überfordert?
Nein, habe ich dich richtig verstanden? Überfordert nicht. Also ich wäre zu doof dazu, definitiv, was er da fordert. Beim Training, wenn du dazu guckst mit den 34 verschiedenen Übungen und wer was machen darf. Also es würde mein Horizont etwas überfordern, aber man sagt schon, er ist ein Spieler, besser machen, aber das dauert natürlich ein bisschen, bis die besser werden. Und wie gesagt, im Verlauf der Saison glaube ich eher, dass sie besser als schlechter werden. Nichtsdestotrotz, wenn ihr natürlich nicht deutscher Meister, was ein Unsinn.
Ja, aber warum bist du so überzeugt davon? Also ich glaube zum Beispiel, dass Leipzig zumindest unter die ersten drei kommen kann und wenn es ganz gut läuft, vielleicht sogar die Außenseiterchancen nutzen können. Die Bayern haben immer den Anspruch, Meister werden zu wollen. Der Druck ist groß. Die Dortmunder haben sich selbst jetzt zum Favoriten mit ernannt und schwächeln so ein bisschen. Ich weiß nicht, aber ich habe so das Gefühl, in Leipzig selber ist der geringste Druck. Die können in Ruhe arbeiten, haben eine tolle Mannschaft und wenn die sich so entwickeln, warum soll das nicht klappen?
Die Formulierung, dass ich will nicht der Oberlehrer sein, dass Dortmund sich zum Favoriten ernannt hat, ist unfair. Die haben gesagt, sie wollen Meister werden. Das ist Ziel, aber als Favorit okay. Haben sie sich nicht erklärt.
Sie haben aber zum ersten Mal offen darüber geredet, dass sie auch...
Und das ist auch gut so. Und das haben sie perfekt gemacht, weil letztes Jahr, finde ich, und da sind wir jetzt bei dir, Guido, haben sie den Fehler gemacht, dass sie es in der Winterpause noch klein geredet haben. Und das war ihr Problem. Und eins ist klar, der Nagelsmann würde dich nie in der Mannschaft aufstellen, wenn du mit der Einstellung kommst. Weil eins ist klar, Julian Nagelsmann, der nimmt die Meisterschaft in dem Jahr mit, wenn er es kriegt. Und der wird alles tun. Und das muss er auch.
Ja. Du meinst, er wird mich nie aufstellen?
Nee, weil du klar, völlig falsche Mentalität hast.
Ich muss sagen, ich bin Meister.
Man muss das Maximum wollen.
Markus, ist das auch vielleicht der Vorteil, den ihr habt, dass ihr in Ruhe das alles bearbeiten könnt, entwickeln könnt?
Ja, also
der mediale Druck auch nicht so groß ist vielleicht wie in Dortmund oder eben bei Bayern?
Ja gut, natürlich ist es so, dass wir vom Umfeld her natürlich wirklich in Ruhe arbeiten können. Das ist definitiv so. Auf der anderen Seite ist es natürlich auch, was unsere Gesamtstruktur angeht, natürlich so, dass wir, wie gesagt, noch eine junge Mannschaft, eine unerfahrene Mannschaft haben und natürlich wir über die Weiterentwicklung natürlich dann auch die nächsten Steps machen können. Wann wir soweit sind, um wirklich dann oben ganz oben richtig anzugreifen, das muss man dann sehen. Um deutscher Meister zu werden, brauchst du natürlich auch eine extreme Konstanz, eine extreme Verlässlichkeit. Und das haben wir noch nicht. Wie gesagt, wir haben einen sehr spannenden Kader. Wir haben einen sehr guten Trainer, der bewiesen hat, Jungs weiterzuentwickeln. Aber es ist auf jeden Fall, was das Arbeitsklima angeht, was auch die Situation angeht, natürlich sehr, sehr hilfreich.
Dann hören wir noch mal, was dein Vorgänger zur Situation in Leipzig gesagt hat.
Bei uns in Leipzig ist es jetzt auch nicht so ein großes Problem, wenn tatsächlich mal was ausprobiert wird, was sich im Nachhinein vielleicht als nicht ganz richtig erweist. Das ging mir auch nicht anders in den letzten Jahren.
Das kommunizieren Sie ja immer. Also ein großer Vorteil bei euch ist auf jeden Fall, wenn es mal nicht läuft, werden Sie immer sagen, wir brauchen noch ein bisschen Zeit für unsere Entwicklung. Das hat der FC Bayern München natürlich nicht. Das hat Borussia Dortmund nicht. Deswegen haben Sie Druck.
Ist das dann ein Vorteil oder ein Nachteil?
Das ist ein Vorteil für die Leipziger schon, auf jeden Fall. Ja. Absolut, da im Windschatten zu sein. Aber ich glaube auch, dass Sie, wenn ich die Qualität sehe, wirklich die Chance auch haben, vielleicht deutscher Meister zu werden. Wir erinnern uns, Stuttgart wurde mal mehr oder weniger aus dem Nichts deutscher Meister, Wolfsburg, warum nicht auch Leipzig? Wenn es aber nicht klappen sollte, werden sie immer sagen, wir brauchen noch Zeit für unsere Entwicklung. Na, also damit sind sie in einer sehr komfortablen Situation. Absolut.
Wie lange kann man mit der Ausrede dann immer kommen?
Genau, das ist die Frage.
Das ist ja keine Ausrede. Also das ist ja der Fakt. Also letztendlich ist es ja so, dass wir eine junge Mannschaft haben, die entwicklungsfähig, die unheimlich viel Potenzial hat. Aber natürlich, wenn man sich den Kader auch anschaut von Borussia Dortmund, Bayern München, natürlich, dass das auch noch mal eine andere Hausnummer ist, muss man sagen. Da sind auch viele erfahrene Leute dabei und natürlich dadurch auch, sagen wir mal, die natürlich eine höhere Wahrscheinlichkeit haben, deutscher Meister zu werden. Bei uns ist es einfach so, dass wir auch natürlich sehen müssen, dass wir unsere Jungs weiterentwickeln. Und sie haben sich schon weiterentwickelt. Wenn man jetzt das Benfica-Spiel sieht, wie souverän sie dann auch nach dem Anschlusstreffer von Benfica das gemacht haben, auch wenn ich sehe, wie sie jetzt Bremen gespielt haben, auch in Unterzahl. Man sieht ja Entwicklungsschritte. Aber um deutscher Meister zu werden, dann musst du das natürlich über einen sehr, sehr langen Zeitraum machen. Dass wir.
Aber Markus, wenn du irgendwann merkst, die Erfahrung fehlt, dann musst du ja abweichen von deinem jetzigen Weg, oder? Da musst du ja sagen, brauchst du vielleicht einen oder einen anderen erfahrenen Spieler mal.
Ja, das ist ja immer eine Mischung. Wir haben ja auch erfahrene Spieler, in Anführungsstrichen, wie Emil Forsberg, wie Halstenberg, wie Gulaschi, auch Sabitzer. Das sind ja mittlerweile Jungs, die jetzt schon lange auch auf dem Level spielen. Man sieht ja auch, dass die Jungs sich weiterentwickeln. Man sieht ja auch, dass sich die Mannschaft weiterentwickelt. Aber trotzdem ist es natürlich so, um deutscher Meister zu werden, da musst du dann auch noch mal ein Stück weit mehr Erfahrung haben, weil dann ist es einfach so, gerade mit dem Ziel, das wir ja auch haben, ins Achtelfinale zu kommen in der Champions League, alle drei Tage, das ist natürlich dann, ich meine, wir beide können es am besten sagen, ihr wisst ja, wie das ist, das ist natürlich dann nicht so einfach auch, gerade weil wir unser von der Altersstruktur her halt auch in den Bereichen auch noch uns entwickeln müssen, ist es ja für uns natürlich irgendwann ein Ziel, Titel zu holen, gar keine Frage, aber ich denke, dass wir da auch noch ein bisschen Zeit für brauchen.
Also das mit den Kadern, das würde ich alles so eingestehen, und Bayern ist da weiter. Aber ich frage mich, inwieweit man sich dann auch unterbewusst ein Alibi verschafft, dass man sagt, okay, wir müssen uns noch entwickeln, wir haben noch Zeit, die anderen sollen Meister werden, nicht wir. Ich finde, im Profifußball, wenn man so eine Mannschaft hat wie ihr und wenn man auch junge Leute hat und auch diesen Trainer, der ja Erfolgswillen ausstrahlt wie ganz wenige, dann muss man doch irgendwie trotzdem sagen, nicht immer nur Entwicklung und Prozess, sondern muss sagen, ich will das so früh wie möglich. Ja. Und Leicester hat mal in England vor 4-5 Jahren den Titel geholt. Es gibt ja auch mal Ausreißer. Kaiserslautern ist mal als Aufsteiger. Okay, die Zeiten sind vorbei. Meister geworden.
Also lass es ihn doch jetzt einfach sagen, ja, dann ist doch gut.
Ja, aber du musst ja, natürlich haben wir den Anspruch, das Maximale erreichen zu wollen. Aber man muss die Ziele auch so formulieren, dass sie auch realistisch sind. Und wenn man sieht auch generell, alleine das Ziel auszusprechen, dass wir sagen, wir wollen unter die ersten vier, wird ein extrem harter Kampf. Wenn du siehst, wenn du Gladbach siehst, wenn du Leverkusen siehst, wenn du die Wolfsburger siehst, es ist ja ein harter Kampf. Und es wäre doch Wahnsinn von uns zu sagen, wir wollen deutscher Meister werden. Weil A, sind wir in gewissen Bereichen noch nicht so weit. B ist mit Bayern München und Borussia Dortmund, die haben völlig andere Voraussetzungen. Das bedeutet doch nicht, dass wir sagen, wir wollen ein Alibi geben. Überhaupt nicht. Wir wollen natürlich, darum sage ich ja, wir wollen jedes Spiel gewinnen, aber wir werden es halt nicht immer schaffen. Und dann wird man am Ende sehen, wie oft wir es schaffen. Aber wir haben doch trotzdem das Ziel, Achtelfinale zu erreichen, wieder Champions League zu spielen. Das ist schon für uns auch ein anspruchsvolles Ziel.
Vor allen Dingen müssen Sie dann bei Standardsituationen besser aufpassen, Markus. Ne? Ich schaue mal auf das 0-1 gestern.
Ja.
Gegen Schalke, da haben wir es wieder. Ne? Ist ähnlich wie das Tor von Werder Bremen. Ne?
Ja, ich habe es ja vorhin schon gesagt, das ist nicht so ganz einfach. Also natürlich.
Aber hier, guck da. Ist
auch verlängert. Ja.
Ja, kann man verteidigen. Ja, er lässt ihn auf der Innenseite vorbei. Ist natürlich schwierig, auch zu verteidigen. In dem Moment, wenn er verlängert wird, ist es am zweiten Pfosten dann auch schwer zu verteidigen.
Also der Fehler ist wieder vorne, ne? Also
vorne sollte man klären.
Pascarell einfach schneller entscheidet, ne? Oder?
Thomas, hattet ihr nicht in Bayern auch mal so einen Spieler vorne? Den habt ihr mal vorne hingestellt, Oliver Kreuzer. Entweder er hat ihn selbst verlängert oder sein Gegenspieler. War das so ein... Habt ihr doch vorhin gesprochen, ne?
Ja.
Der hat das nicht hingekriegt, ne?
Ja, Stefan,
was? Ja, genau so war es. Ne?
Dann schauen wir nochmal auf die, am Anfang der Sendung haben wir uns das schon mal angeschaut, die Aufregerszene, die dann zum 0-2 aufführte. So, Stefan, frage ich dich jetzt mal. Ist das für dich ein Elfmeter, ja oder nein?
Ich liebe
Schwer, das. Oder was? Nee, komm.
Also Gräfe ist natürlich ein ausgezeichneter Schiedsrichter. Er sagt, okay, ich muss es mir anschauen. Der Kontakt ist da, von daher. Ja, er nimmt es natürlich auch dankend an. Das muss man natürlich auch sagen.
Guck doch mal, ja, das ist ja streicheln. Der kann doch stehen bleiben, der Herr Harit. Dann liegt er da, als wenn ein Leipziger Stadtbus ihn überfahren hätte.
Aber streicheln ist auch ein Kontakt.
Das muss ihm aber zugestehen, dass er so eine Sache daraus macht.
Ist Kontakt Automatisch ein Foul?
Nein. Also ich glaube, der erste Impuls vom Schiri war schon der richtige. Ich hätte, glaube ich, auch weiter spielen lassen.
Hat er ja auch erstmal.
Ne? Aber, ja, eben. Bei Kontakt musst aber wenn, du schon differenzieren. Aber ja, ich glaube, genau. Und das war nun mal Manuel Gräfe, ein herausragender Schiedsrichter. Eben. Er schaut es sich nochmal an und entscheidet dann auf Strafstoß. Ich denke, das sollten wir so stehen lassen.
Nee, lassen wir nicht stehen. Der guckt sich das 8 Minuten lang an. Ich dachte, der guckt da hinten Rocky 3 oder was. Oder, also ich weiß nicht, was der da macht.
Ja, ja, also,
lassen wir nicht stehen, ist jetzt deine Meinung, ich habe da eine andere Meinung. Also Kontakt ist ja definitiv da, es war ja kein Streich.
Du hättest dich nicht fallen lassen. Du hättest dich auf keinen Fall fallen lassen, es gehört auch ein bisschen Ehrgefühl dazu, da bleibt man auch mal stehen.
Ja, also dieser Spielertyp war ich nicht, da gebe ich dir recht, das ist Fakt, aber er nimmt es natürlich auch an.
Ja.
Und Mai.
Video okay.
Können wir die vorherige Szene sehen,
als Willi Orban gefault wird?
Nein.
Ja, vor der Szene wird Willi Orban böse gefault. Der wiegt 136 Kilo und geht zu Boden, wird böse weggerammt von einem Schalker und diese Szene spielt gar keine Rolle. Weil wenn er das ahnet, als Foul, gibt es auch keinen Elfmeter.
Guck mal, wie er dich anguckt.
Auf der Hinfahrt hast du doch gesagt, ich soll das sagen.
Aber, du hast gesagt, ich soll so gucken, ne?
Ja. Guck dir die Szene mal vor an. Bitterböses Foul an Willi Orban.
Hm. Weil den Körper falls. Also, Manuel Gräfe haben wir gerade schon besprochen, der hat versucht, nein, er hat nicht versucht, er hat es erklärt nach dem Spiel. Wir hören uns das mal an, ganz interessante Antwort.
Ja, für mich sah das im Spiel so aus, als ob der Schalker-Spieler den Elfmeter ziehen wollte, dass er das Bein so ein bisschen nach hinten ausgestreckt hat, dass er auf den minimalen Kontakt gewartet hat, den es dann auch gab, den ich auch im Feld wahrgenommen habe, aber für mich hat es dann nicht ausgereicht, um auf Strafstoß zu entscheiden. Und dann kam eben der Videoassistent, der meinte eben, dass der Kontakt doch deutlich klarer sei und dass es halt für ihn Strafstoß sei. Und dann bin ich halt rausgegangen, habe es mir angeschaut. Und in dem Augenblick, wo ich rausgehe, geht es ja nicht mehr darum, ist das jetzt eine klare Fehlentscheidung, sondern von dem Augenblick geht es dann darum, die richtige Entscheidung zu treffen. Also der Videoassistent muss vorher entscheiden, ob es für ihn klar falsch ist. Aber in dem Augenblick, wenn ich rausgehe, muss ich der Auffassung sein, dass ich zur richtigen Entscheidung komme. Und ich habe es mir auch lange angeschaut. Es gibt, finde ich, auch immer noch Argumente zu sagen, ja, der sucht den schon auch, der macht es auch geschickt. Aber der Verteidiger ist halt wirklich in dem Fall ungeschickter als der Stürmer geschickt. Und der Kontakt ist halt dann doch wirklich klar. Und in zwei Perspektiven, ja, in einer konnte man wieder ein bisschen zweifeln. Da sieht man auch wieder die unterschiedlichen Perspektiven, was das für Auswirkungen sind. Aber letztendlich war der Verteidiger zu ungeschickt. Und das war für mich dann Strafstoß die richtigere Entscheidung.
Tja, übersetz mal.
Ja, schwierig. Er hat es instinktiv, glaube ich, richtig gemacht. Er hätte laufen
lassen. Also er wollte ihn eigentlich nicht geben.
Er wollte ihn eigentlich nicht geben.
Hat man das Gefühl.
Genau, und dann kriegt er das Zeichen. Aber was für mich generell abgeschafft gehört, ist der Weg vom Schiedsrichter zum Fernseher. Das muss in Köln geregelt werden. Das dauert viel zu lange. Ich habe es jetzt als Zuschauer erlebt, ich habe es gestern im Stadion erlebt, ich habe es als Trainer erlebt. Braucht man keiner erzählen, wenn Gräfe jetzt da vor 40.000, keine Ahnung, 60.000, 80.000, ist in jedem Stadion das Gleiche, unter Pfiffen vor dem Fernseher nach dem Lauf steht, soll er das besser entscheiden können wie einer in Köln. Und dann kommt sowas zustande. Es ist ein Kontakt da. Wenn er sich das 3 Minuten anschaut, dann sieht er den Kontakt und dann kommt er auch zu dem Ergebnis, dass es ein Elfmeter ist. Aber das ist spielentscheidend und ja, in meinen Augen falsch.
Aber ich habe das immer so verstanden, dass ich dachte, der Schiedsrichter ist jetzt der Chef auf dem Platz. Er entscheidet das.
Ja, aber wir müssen es
nicht in Köln.
Ja, aber wir müssen es den Schiedsrichter dann doch einfach machen. Wir machen es in der Situation Gräfe nicht einfach. Er muss sich auf seinen Mann in Köln verlassen können. Der sagt ihm, auch wenn es dann mal falsch ist, dann ist es auch so. Aber er sagt ihm, faul oder kein faul. Und nicht 3 Minuten Pause, nochmal hinlaufen, mit 180 Puls die Szene entscheiden und unter Pfiffen der Zuschauer und alles im Stadion wartet, es nimmt dem Spiel Dynamik raus, es nimmt Emotionen raus oder bringt zusätzliche, das würde ich definitiv wieder abschaffen.
Nee, das wäre eine totale Entbehrung des Schiedsrichters auf dem Platz. Also ich finde, das muss der Schiedsrichter entscheiden und den Weg daraus, den muss er einfach dann machen. Also aber das kann doch nicht einer in Köln dann entscheiden, der da auf den Monitor schaut. Also
aber, da bin ich völlig anders. Aber Carlo, Linienrichter übernimmt auch Verantwortung, das ist ein Team. Aber wenn wir da gibt es Szenen wie jetzt in Regensburg gegen HSV zum Beispiel, da muss sich der das anschauen. Es gibt die Szene, wo wir den Schiedsrichter haben, der nach draußen läuft, wo Kramer den Ball ins Gesicht bekommt. Das sind glasklare Reaktionen, wo der Schiedsrichter nicht 3 Minuten sich das vom Bildschirm anschauen muss. Also da bin ich klarer Meinung.
Jetzt schauen wir nochmal auf die Szene, die du eben angesprochen hast.
Bitte, böse Frau.
Natürlich haben wir das für dich.
Rot. Genau.
So, hier, als Zweikampf.
Hier, Ellenbogen, rechts und links.
Ja. Ja.
Und nochmal Ellenbogen. Also ist zweimal rot. Naja, vielleicht einmal.
Markus. Also geht er, wenn der,
war das kein Foul?
Wenn Orban 136 Kilo hat, wie du gesagt hast, ja, dann hat er sich aber ziemlich tapsig angestellt.
Es war tapsig, aber man kann trotzdem auch gelb geben, faul geben und dann entsteht diese Elfmetersituation. Boah. Übrigens steht der Herr, wie heißt der Schiedsrichter?
Gräfe.
Gräfe, der steht genau nebendran bei dieser Elfmetersituation aus 3 Metern. Wenn er dann immer noch irgendwas anderes braucht, eine Hilfe, dann muss ich sagen, dann soll er sich mal eine Brille holen.
Weil also tut mir leid, das ist nicht immer ein Foul.
Nein.
Also der lässt sich so abkochen.
Nicht jetzt?
Nee, da erwartest du schon ein anderes Zweikampfverhalten, finde ich.
Unclever, ja? Also am Schluss vor allen Dingen, ne?
Er sieht ihn wahrscheinlich im Augenwinkel zu spät, dann will er reagieren. Ne? Hier macht er das geschickt, der Schalker. Bleibt weg, er fällt durch, also... Das ist für mich kein Foul.
Du bist gegen uns, Eva.
Nee, ich bin nicht gegen euch. Ich mag eure Spielweise und wie ihr auf Fußball spielt, aber das ist einfach ein schlecht geführter Zweikampf von Orban. Punkt.
Es war übrigens nicht kriegsentscheidend, Thomas. Das haben alle gesagt. Die Schalke haben das verdient gewonnen. Auch wenn das 2-0 nicht fällt, alles d'accord.
Ich glaube aber war das nicht spielentscheidend, die Situation?
Ja klar, wenn du natürlich das 2-0 bekommst, ist es natürlich dann nochmal deutlich schwieriger. Gar keine Frage. Gerade dann auch so, wie die Schalker verteidigt haben. Aber man kann vielleicht das Foul pfeifen, man kann es pfeifen.
Ist es ein Foul für dich?
Es gibt Situationen, die werden so gepfiffen. So. Aber für mich ist es wichtig einfach in dem Falle, wir können es sowieso nicht ändern. Und in dem Moment muss man ehrlicherweise sagen, wenn man sich die gesamten 90 Minuten anschaut, haben wir verdient verloren. Ob wir jetzt nach mit 1-0 in die Pause gehen, ob wir dann wiedergekommen wären, wenn man sich die zweite Halbzeit anschaut, dann muss man sagen, weiß ich nicht, ob wir dann noch ein Tor gemacht hätten. Von daher muss man sagen, wir haben es verdient verloren. Klar kann man es vielleicht anders entscheiden, aber es ist halt so.
Ich glaube auch nur bei der Szene eben, die entscheidend ist auch die Laufrichtung des Stürmers. Der geht gerade weg und weiß, wenn er jetzt dran vorbei gewesen wäre mit der Situation, spürt den Kontakt, aber er hat das Tor vor sich. Ich glaube nicht, dass er dann gefahren
wäre. Also Manuel Gräfe ist aber jemand, der schon mal gerne was laufen lässt. Aber ich finde das auch in Ordnung, muss ich ganz sagen, an der Stelle sagen. So, gut. Was ist im Netz denn so los zum Thema
RB? Wir haben uns ein bisschen damit beschäftigt, dass die Leipziger, wie ihr das angesprochen habt, natürlich einen attraktiven Fußballspiel mit einer jungen Mannschaft, auch einem jungen Team in der sportlichen Leitung. Und ob sich das ein wenig auf die Sympathie auswirkt, denn wir alle wissen, Leipzig wird kontrovers diskutiert. Das erlebe ich seit einiger Zeit auch im Netz. Wobei eine Nielsen-Studie des Marktforschungsinstituts herausgefunden haben will, bei einer Umfrage zwischen 16- bis 65-Jährigen, dass Leipzig der drittbeliebteste Bundesliga-Club ist. Ich weiß nicht, ob Sie da alle zustimmen. In jedem Fall hat die Sympathie ein wenig zugenommen, das würde ich feststellen. Guter, attraktiver Fußball sollte immer an Zuspruch gewinnen, sagt hier Nick. Die Verantwortlichen leben den Fußball, die Spieler lieben den Fußball und als Zuschauer muss man nicht auf 2 rote Bullen, sondern auf den Ball schauen und den spielen sie mitunter überragend. Und Martin sagt, genau das ist ja die Chance, die RB hat. Da sie niemand so richtig ernst nimmt und alle sich nur auf den Hass gegen RB konzentrieren, können sie in Ruhe die Liga gewinnen, während sich alle anderen Vereine darauf konzentrieren, wer am lautesten gegen RB bellt.
Dankeschön, Ruth. Markus, merkt man das auch, dass die Sympathiewerte, sage ich mal, steigen?
Ja, auf jeden Fall. Also ich glaube, dass man immer mehr merkt, auch haben wir, glaube ich, auch in den letzten Jahren auch gemerkt, dass das, was in Leipzig passiert, wieder gearbeitet wird, dass es wertgeschätzt wird. Ich glaube auch, dass die Art und Weise, wie wir Fußball spielen, auch von den Fans mittlerweile auch honoriert wird, sowohl auswärts als auch zu Hause. Natürlich hast du immer einige wenige, die vielleicht dagegen sind, aber ich glaube, dass die breite Mehrheit schon auch das wertschätzt, was wir machen. Und wir versuchen auch als Verein natürlich auch ein Stück weit nahbar zu bleiben, nahbar zu sein. Auch die Jungs leben das jeden Tag, auch wenn man sieht, grundsätzlich auch wie Julian und damit umgeht, glaube ich, versuchen wir einfach auch, sagen wir mal, so wie wir sind, rüberzukommen. Und das tut uns, glaube ich, auch ganz gut.
Unser Gast Markus Krösche ist erst 39 Jahre alt, hat aber schon eine bemerkenswerte Karriere vorzuweisen. 15 Jahre Profi, Rekordspieler bei Paderborn, später Co-Trainer in Leverkusen, dann Sportdirektor in Paderborn. Und jetzt Nachfolger von Ralf Rangnick in Leipzig. So schaut's aus.
So schaut's aus. Der Hylo-Eye-Catcher der Woche.
Markus Krösche hat gut lachen, aber Rangnicks Fußstapfen sind groß. Der Schwabe war jahrelang der Mann, der bei RB alles gemacht hat und alles bestimmt hat. Rangnick hat im Zweifel sogar die Uhrzeit angesagt. Ein Universalgenie, Trainer, Sportdirektor, manchmal beides gleichzeitig. Ein erfolgsbesessener, pedantischer Innovator, bienenfleißig und nervig. Vorteil Krösche, wenn er nur 50% weniger nervt, werden sie ihn in Leipzig lieben. So schaut's aus. Krösche könnte natürlich Rangnicks Sohn sein. Davon abgesehen, beide waren Spieler. Krösche der deutlich bessere, fast 200 Zweitligaspiele, Rangnick 0. Beide waren Trainer, Rangnick der deutlich erfahrenere, hunderte Bundesligaspiele. Krösche hat ein paar Mal ausgeholfen. Beide haben während der Fußballkarriere studiert. Hier der Fußballprofessor, dort der Wirtschaftsbachelor.
Aber nicht als, wie soll ich sagen, als Klugscheißer?
Nee, aber weil ein Job allein immer ein bisschen langweilig ist, hat Krösche als Sportdirektor in Paderborn gleichzeitig noch den Fußballlehrer gemacht. Zumindest schuftet er also genauso gern wie der große Schwabe. So schaut's aus. Krösche tritt in große Fußstapfen, aber er legt sich auch in ein perfekt gemachtes Bett. Eine Mannschaft auf dem Höhepunkt ihrer Schaffenskraft.
Ich sag mal so, der Kader ist sicherlich der beste, den wir hatten bisher.
Und eingespielt dazu, alles von Rangnick geerbt, dazu einen der talentiertesten und ehrgeizigsten Trainer des Landes.
Aber grundsätzlich ist schon irgendwann ein Ziel, auch mal was zu gewinnen.
Seins übrigens auch. Der Oberboss hat eine Wette mit Uli Hoeneß laufen, dass er vor seinem 80. Meister wird. Dafür hat er Infrastruktur und Mitarbeiterstab vom Feinsten finanziert. Ja, Herr Krösche, da brauchen Sie beim Projekt Leipzig ja eigentlich nur noch den Sack zuzumachen. So schaut's aus.
Das war So schaut's aus, der Hülo-Eyecatcher der Woche.
Hört sich nach einer ganz einfachen Aufgabe an. Ist es wahrscheinlich nicht, ne?
Ja, was der Reifer gesagt hat, ist es ja so, dass wir wirklich eine sehr, sehr gute Basis vorgefunden haben. Ne? Wir haben, eine sehr gute Mannschaft mit sehr viel Potenzial. Ich glaube, dass es für Julian und für mich natürlich dann wirklich schon sehr, sehr gute Voraussetzungen sind. Nichtsdestotrotz ist es natürlich auch eine große Herausforderung, jetzt gerade speziell nach dem letzten Jahr natürlich diesen Standard zu halten und vielleicht auch noch weiterzuentwickeln. Und das ist das, wofür wir natürlich jeden Tag arbeiten. Und wir haben natürlich mit Ralf auch jemanden, den wir dann auch immer mal im Rat fragen können. Das ist wirklich ein super Austausch und aber trotzdem wollen wir natürlich unseren eigenen Weg gehen, wollen auch die Sachen weiterentwickeln und dafür haben wir aber trotzdem Top-Voraussetzungen.
Wie viel hat denn Ralf Rangnick schon vorgearbeitet? Was musstest du denn konkret bisher machen?
Ja gut, grundsätzlich ist es natürlich so, dass wir natürlich gerade, was jetzt wahrscheinlich sprichst du die Neuzugänge an. Ja, genau. Also das ist natürlich so, dass bei uns
Transfers, genau.
Genau, dass wir jetzt hier nicht, dass ich jetzt nicht gekommen bin und sage, ich habe jetzt mal hier 5 Spieler und die holen wir jetzt. Also das ist natürlich nicht passiert, sondern wir haben eine Scouting-Abteilung. Wir haben eine Scouting-Abteilung, die natürlich das schon vorbereitet hat. Die natürlich auch, weil wir natürlich eine klare Philosophie haben, klare Merkmale haben, welche wir benötigen, um unsere Idee umzusetzen, waren natürlich die Neuzugänge natürlich schon vorselektiert und wir haben dann gemeinsam, Julian und ich, entschieden, welche Spieler denn für uns wichtig sind, welche Spieler uns weiterhelfen. Aber im Großen und Ganzen beginnt natürlich jetzt erst meine Arbeit, muss man ehrlicherweise sagen, weil natürlich vieles natürlich auch schon vorbereitet war, klar.
Das heißt, so ein Nkunku oder so, der war schon quasi da, oder? Musstest du das nur noch finalisieren?
Da war der nicht. Wir hatten natürlich immer 3-4 Optionen für die Position, die wir natürlich dann neu besetzen wollen. Da war Christopher einer von denen und wir, Julian und ich, haben dann entschieden, dass wir uns für Christopher entschieden haben. Dann haben wir uns, in dem Falle ich mich darum bemüht, dass er zu uns kommt.
Wie war es im Fall Timo Werner? Wie habt ihr es geschafft oder du auch geschafft, zu überzeugen, doch in Leipzig zu bleiben?
Grundsätzlich haben wir natürlich ihm auch erstmal die Zeit gegeben. Das war jetzt erstmal wichtig. Ich wusste natürlich auch grundsätzlich, wie wichtig so eine Entscheidung ist. Der war an so einem Weg, wo er mache ich jetzt den nächsten Step jetzt schon oder nehme ich noch die Zeit, um mich weiterzuentwickeln mit uns, mit RB Leipzig, den nächsten Schritt zu machen mit dem neuen Trainer. Und wir haben ihm halt den Druck genommen, zu sagen, du musst bis morgen dich entscheiden, sondern haben wir versucht, die Sicherheit zu geben. Wir geben dir die Zeit, entwickel dich und kriegen ein Gefühl auch für Julian, für die Arbeit, für uns, jetzt in Anführungsstrichen. Und er hat sich dann für uns entschieden, weil er dann auch die Zeit mit Julian, wo er gemerkt hat, dass er sich weiterentwickelt, ja, dass er mit uns den nächsten Schritt machen kann.
Mhm. So, gleich reden wir weiter natürlich über Leipzig. Wie hoch die Ausstiegsklausel für Timo Werner ist, musst du uns gleich noch verraten. Oder ob er im Sommer einfach wieder ganz normal ohne Ablöse auch gehen kann, das wollen wir besprechen. Und es gab die erste gelb-rote Karte für einen Trainer. Haben Sie das gestern gesehen? In Mainz, kurz vor Schluss, Sandro Schwarz. Also zack, zack, einmal war er weg. Mario von Adel und Band, live aus dem Münchner Flughafen, der Check 24, Doppelpass. Wir waren bei Timo Werner stehen geblieben. Markus hat verlängert bis 2023.
Richtig, genau.
Mit Ausstiegsklausel?
du Vertragsinhalt, weißt du, wer das ist, sagt man nicht in der Öffentlichkeit. Von daher.
Wie hoch ist sie?
Bitte?
Wie hoch?
Was?
Die Ausstiegsklausel.
Ich werde keine Details kommentieren, das weißt du doch. Wenn du dann bei deinem Vertrag damals, hättest du auch nicht gewollt, dass irgendjemand was sagt, oder?
Das ist lange her, weiß ich nicht mehr. So, Guido.
Ja, die Ausstiegsklausel bewegt sich zwischen 40 und 60 Millionen Euro.
Ja, hast du gewürfelt?
Oder SMS so? Von Timo bekommen. Und die wahre Geschichte ist übrigens so, natürlich wäre Timo zu Bayern München gewechselt, wenn die denn wirklich gewollt hätten. Aber die waren ja hin und her, dann waren sie plötzlich mal in Sané verliebt. Und Timo wäre zu Bayern München gegangen, wenn das Interesse auch nachhaltig gewesen wäre. Jetzt bleibt er da, das ist schön, noch ein Jahr. Und er geht danach nicht zu Bayern München, dann geht er nämlich zum richtigen Verein, weil er noch 25 Tore schießt, dann muss er nicht zu Bayern. Dann kann er auch nach Liverpool, zu Paris Saint-Germain oder Barcelona. Aber ja, so wird ein Schuh draus.
Aber bist du Hellseher, oder? Nee. Ja, also, Carlo, was lief da mit Timo und Bayern?
Was er zu Bayern gesagt hat, ist alles richtig, weil er ist ein Manager, wie ich da jetzt rausgehört habe.
Ja.
Und das ist alles richtig. Die Bayern wollten nicht. Sie wollten mal kurz, aber sie wollten nicht. Die letzte Überzeugung hat gefehlt und deswegen ist es auch gut, dass Timo Werner bei Leipzig geblieben ist, weil er für die Bundesliga trotzdem ein Bereich ist. Ins Ausland wollte er eh nie, glaube ich. Da hat er sich nie reif gefühlt. Zumindest war das was.
Das stimmt, Carlo, du bist sehr gut informiert, ja.
Danke.
Stefan, wie siehst du ihn? Stefan?
Ich frage mich immer, wie ihr arbeitet, um an solche Informationen zu kommen.
Tag und Nacht, Effe.
Das ist schon echt spannend. Also ich bin bei dir, rein sportlich ist es natürlich die richtige Entscheidung gewesen für Werner, dass er in Leipzig bleibt für seine Entwicklung. Er ist noch ein junger Spieler, überhaupt keine Frage. Bei Bayern München, das weiß ich jetzt nicht, ob ja oder nein oder vielleicht, keine Ahnung. Dass du nicht über die Ausstiegsklausel redest, ist auch logisch. Aber ich denke, das ist ein wertvoller Spieler für euch. Und ich glaube, für die Ansprüche und Ziele, die ihr habt, ist er ein ganz, ganz wichtiger Teil.
Ich glaube auch, dass es für ihn auch eine gute Entscheidung ist. Weil wir haben ja vorhin über Umfeld gesprochen und all so eine Sachen. Und ich glaube, dass der Timo, dass ihm das sehr, sehr gut tut. Er kennt alle Leute. Ich glaube auch, dass er sich unter Julian mit der Art und Weise, wie er das Fußballspiel noch mal weiterentwickeln kann. Und auf der anderen Seite ist er auch noch ein junger Kerl. Ja? Also das heißt,
hat aber schon relativ viel Erfahrung.
Ja, klar. Aber trotzdem, ich meine, er hat jetzt die Möglichkeit, Nationalmannschaft zu spielen. Spielt bei uns regelmäßig, auch international. Also ich glaube, dass es eine sehr, sehr gute Entscheidung auch für den Timo war, jetzt bei uns einfach zu verlängern, um einfach den nächsten Schritt zu machen, den nächsten Entwicklungsschritt bei uns zu machen.
Und er hat das absolute Vertrauen bei Leipzig. Bei Bayern München ist es eine andere Geschichte. Ob er das da bekommen hätte, bin ich mir jetzt nicht so sicher. Und von daher ist das perfekt gewesen, diese Entscheidung. Und für Leipzig übrigens auch in Zukunft.
Genau. Was kann der Trainer aus ihm noch rauskitzeln? Ich glaube, er hat gesagt, am Anfang hat er super trainiert.
Ja gut, es geht ja grundsätzlich ist ja nicht am Ende. Ne? Also man sieht schon, wenn man jetzt sieht, er hat eine unfassbare Geschwindigkeit, auch vor dem Tor. Wenn du den Abschluss siehst, der macht das überlegt, der ballert nicht einfach drauf. Das heißt, gerade die Tore, wenn man in Gladbach sieht, was er da macht. Sicherlich hat er auch noch Möglichkeiten, sag jetzt mal, sich fußballerisch weiterzuentwickeln, aber auch als Persönlichkeit noch sich weiterzuentwickeln. Und all diese Rahmenbedingungen bieten wir ihm. Und bietet ihm der Julian auch. Und von daher für seine Entwicklung ein sehr, sehr guter Schritt. Und für uns natürlich auch.
Wie siehst du das denn überhaupt, dass jetzt die Zukunft frei aus seinem Kopf ist? Wie wichtig ist das für ihn? Ich meine, da braucht er jetzt mehr drüber nachzudenken. Jetzt kann er sich wieder fokussieren. Ist das so ein Spieler, der das braucht? Oder
ja,
habt ihr da nichts von gemerkt?
Brauchen wir nicht alle das irgendwo ein Stück weit Sicherheit? Ist doch klar. Ich meine, das ist desto länger natürlich dann, in Anführungsstrichen, die Zukunft unklar ist, desto nervöser wirst du natürlich auch. Ist doch normal. Ich finde trotzdem, dass man beim Timo das jetzt nicht extrem angemerkt hat. Der hat das, sehr, sehr gut auch immer trennen können. Aber ich trotzdem glaube ich, dass es für jeden Menschen, egal ob er jetzt Timo Werner ist oder einer von uns, gut ist, wenn die Zukunft ein Stück weit geklärt ist.
Aber Markus, Entschuldigung, ich sage ja wenig heute, aber an der Stelle, es war ja nicht die Wahl zwischen Pest und Cholera. Ob er jetzt 8 Millionen bei RB verdient oder 10 bei Bayern, ich glaube,
ja, da bin
ich
nicht ums Geld. Aber ich glaube
total kopffrei, wenn ich die Summe
Ja klar, aber ich glaube nicht, dass es, das geht doch nicht ums Geld in dem, es geht darum, den nächsten Entwicklungsschritt zu machen. Und er hat das Ziel, auch die Europameisterschaft zu spielen. Es geht um sportliche Sachen, es geht nicht immer ums Geld.
Ach so. Jetzt guckst du einfach.
Das ist jetzt ganz neu.
Ich bin voll bei dir. Also ich hätte damals auch andere Entscheidungen treffen können, wo man vielleicht mehr Geld verdient hätte. als ich zu Bayern München zurückgekommen bin, hatte ich sehr wohl ein Angebot Arsenal London, habe mich aber dagegen entschieden, weil ich gesagt habe, ich möchte wieder
zurück. Nee, du hattest schon München. So viel, das war's. Ne?
Ich habe die Hälfte dann bekommen von dem, was du verdient hast. Ja.
Komm, lass uns nicht darüber reden. Nein. Markus, viele sagen ja auch, euer großes Plus ist, dass ihr schon länger zusammen seid, sozusagen die Mannschaft oder der Kern der Mannschaft. Siehst du das auch so? Ist das vielleicht der Vorteil?
Definitiv. Also ich glaube, dass man das auch sieht, dass gewisse Sachen automatisiert ablaufen, dass sich die Abstimmung passt. Natürlich ist es natürlich jetzt so, mit dem neuen Trainer kommt natürlich ein neuer Impuls, vielleicht auch eine etwas andere Dinge, die vielleicht für ihn wichtig sind. Das wird ein bisschen dauern, aber grundsätzlich siehst du schon, dass es sehr harmonisch ist. Ich meine, es zeigt ja auch so ein bisschen, dass natürlich viele Spieler auch jetzt immer noch, in Anführungsstrichen, immer noch spielen, die jetzt vor 4 Jahren aufgestiegen sind. Das ist natürlich, auf der einen Seite zeigt das, was das für eine Qualität in der Mannschaft ist, auf der anderen Seite ist es natürlich auch ein Vorteil für uns als Mannschaft. Und wenn ich jetzt gerade mal das Beispiel Benfica sehe, glaube ich, ist das einfach das, dass die Mannschaft hat praktisch vor 2 Jahren auch in der Champions League gespielt, hat da die Erfahrung sammeln können. Und das hilft natürlich, wenn man die Abläufe und wenn man sich kennt auf dem Platz.
Jetzt laufen einige Verträge 2021 aus, zum Beispiel Klostermann und so weiter. Du hast eben von der Zukunft gesprochen. Ist das die nächste schwere Aufgabe für dich auch, die Jungs weiter
Leipzig
zu halten?
Klar, es ist natürlich auf der einen Seite ist es natürlich so, die Jungs natürlich an uns zu binden, langfristig an uns zu binden, ist immer eine Herausforderung, gar keine Frage. Gerade wenn du auch Spieler hast wie Klostermann, die natürlich auch eine sehr gute U21 EM gespielt haben, die auch in der Nationalmannschaft dabei sind. Aber trotzdem glaube ich auch, dass wir die überzeugen können, bei uns zu bleiben, weil der Weg und die Art und Weise, wie wir das machen, glaube ich auch dann für jeden Einzelnen auch hilft, dann seine eigenen Ziele zu erreichen. Und auf der anderen Seite ist es natürlich auch eine Herausforderung, in Anführungsstrichen Jungs dazu zu holen, die vielleicht nochmal eine andere Fähigkeit haben, eine andere Qualität vielleicht haben, um uns helfen, unsere Ziele in der Zukunft zu erreichen. Aber das hat, glaube ich, nicht nur wir das Problem oder wir die Aufgabe, sondern alle anderen Vereine auch.
Inwieweit ist Julian Nagelsmann so das Mosaiksteinchen im Ganzen?
Ja, er hat natürlich eine gute Basis. Es lässt sich sehr gut arbeiten in Leipzig und er ist ein sensationeller Trainer. Ich glaube, das größte Talent seit Jahren. Und das jetzt zu vervollständigen oder zu verfeinern, ist natürlich wunderbar. Und,
woher weißt du das, dass er ein herausragender Trainer ist?
Ich habe ihn zum Beispiel im Training schon gesehen und ich habe gegen ihn schon verloren und habe gegen ihn schon gespielt und habe seine Spiele analysiert und er ist kreativ mit seiner Art und Weise, wie er spielen lässt und mit Sicherheit von seiner Persönlichkeit für sein Alter, schon sehr jung noch, sehr weit. Und
also hat er dich taktisch ein bisschen reingelegt oder wie?
Ja, ich glaube schon, aber... Nee, ich glaube, in Leipzig lässt sich gut arbeiten und ist strategisch für ihn, für Julian ein guter Schritt, für Markus ein guter Schritt, ist für Timo Werner gut, jetzt da nochmal zu bleiben. Ich glaube, es ist eine gute, junge, hungrige Mannschaft, die noch Zukunft hat und um auf die letzten Fragen von vorher nochmal zu kommen, die deutscher Meister werden kann.
Okay. Ja. Halten wir nochmal fest, also verlieren kann er auch, mag er natürlich auch nicht gerne. Schau mal rein, er hat gestern auch eine gelbe Karte bekommen. So. Carlo, was hältst du eigentlich überhaupt generell von der Regel da, jetzt die Trainer auch zu verraten?
Ich finde, die Schiedsrichter haben so viel damit zu tun, auf dem Platz alles zu sehen, dass sie die Trainer, die müssen sie natürlich einigermaßen im Rahmen halten, aber dass sie die in Ruhe lassen sollten. Es kann natürlich nicht sein, dass einer, Guardiola ist mal an der Eckfahne gewesen und dann ist er noch ausgerutscht. Da habe ich gedacht,
aber da ist nichts passiert.
Nee, da war die Zeit noch anders. Aber ich finde, die Emotion gehört dazu und wenn wir das nicht mehr haben dürfen, ich finde ja gestern die erste für den Sandro Schwarz, okay, die ist okay, aber wenn er da nochmal klatscht und ist völlig außer sich, der ist brutal im Abstiegskampf, dann muss ich dann nicht...
Lass uns mal anschauen, das war am Ende des Spiels. Ich habe das übrigens noch nie gesehen, dass Schiedsrichter Dr. Felix Brüch. So, da. Und dann zweimal gelb anzeigt und dann die rote. Stefan, was hältst du davon? Guck mal hier, 1, 2, 3 und tschüss. Und ist jetzt gesperrt fürs nächste Spiel.
Ja, was soll ich dazu sagen? Das gibt so viele Regeländerungen. Also das muss ich sagen, das muss eigentlich der vierte Offizielle im Griff
haben. Das wollte ich gerade sagen.
Pass auf, ich habe hier einen links auf der Trainerbank, einen rechts. Und du hast die Hauptverantwortung, dass sie sich ordentlich verhalten. Das mit den Gelb und Rot, das finde ich überhaupt nicht gut. Emotionen gehören dazu, Carlo, bin ich voll bei dir. Und man sollte vielleicht auch da mal ein Auge zudrücken. Also da jetzt auch noch was zu demonstrieren, auch für die Zuschauer, auch für uns, finde ich
toll. Ja, hätte aber nur Gelb gereicht, ne? Oder wenn überhaupt. Oder?
Ja, das ist einfach zu viel. Ja,
aber also ist nicht genau dafür auch der vierte Offizielle damals eingeführt worden, dass der ein bisschen Auge drauf hat auf die Beine?
Ja, das funktioniert ja nicht.
Ja, habe ich ja gerade gesagt.
Ja, exakt, ja. Genau das ist der Punkt gewesen. Jetzt wirst du den, enteierst du den ja im Prinzip ja auch noch damit. Dann kannst du den ja noch wieder abziehen, wenn sowieso der Schiedsrichter auf dem Platz entscheiden muss, was passiert.
Ja. Dann hören wir nochmal Sandro Schwarz, was er nach dem Spiel auf der Pressekonferenz zu dieser Situation gesagt hat.
Ja, ich glaube, das war zwei gelbe Karten dann auch. Und denke, dass das eine war verlassen der Coachingzone und das andere, das, was ich dann vielleicht dazu noch gesagt habe. Und dementsprechend war das die Folge, dass Doppelgelb dementsprechend Gelb-Rot bedeutet. Ich weiß nicht mehr. Ich habe keine Ahnung, was ich gesagt habe. Also, aber ich habe dann die zwei gelben Karten mir entgegenfliegen sehen und dementsprechend bin ich dann in die Katakomben rein.
Das ist schon richtig, dass er nicht sagt, was er gesagt hat, oder?
Wahrscheinlich, ja.
Wie oft ist dir sowas passiert oder wäre es dir passiert?
Ja, wahrscheinlich, wenn es die Regel vor im letzten Jahr gegeben hätte, auch. Aber die Regel, finde ich, geht in die falsche Richtung. Ich finde da, ja, weil es miteinander zu reden das Bessere ist. Und wenn er rausgeht und die Emotionen da ein bisschen beruhigt und der vierte Schiedsrichter, der ist ja wirklich nur an deiner Seite, um dich da irgendwie zu coachen beziehungsweise zu beruhigen, das ist der bessere Weg. Und so jetzt dann mit zweimal Gelb und nächste Woche fehlst du dann, das ist völlig die falsche Richtung.
In einem ganz wichtigen Spiel, in Paderborn, letzter gegen Vorletzter. Und da kannst du nicht dann auf der Bank sitzen.
Aber auf der anderen Seite, wenn es die Regel gibt, dann darf er halt auch nicht aufs Feld laufen. Das ist dann das andere.
Naja, so komm.
Gut, aber der Schiri hatte doch früher auch schon die Möglichkeit, ihn zumindest auf die Tribüne zu schicken. Das war doch früher auch so, ne? Da musst du dann nicht extra gelb und rot zeigen, wenn er so weit auf den Platz läuft und die beschimpft wird und sagt, pass auf, jetzt gehst du hoch, fertig. Da wäre aber das nächste Spiel gerettet.
Roger Schmidt hat doch mal...
Wollte ich gerade sagen.
Wo sie Trainer
waren. Als du Co-Trainer warst. Und, wie war das?
Ja, war spannend, ne?
Ja.
Aber auf der einen Seite, klar, man muss sich irgendwie im Griff haben, gar keine Frage. Auf der anderen Seite gehören auch Emotionen noch dazu. Ich meine, du hast als Trainer kaum eine Möglichkeit, irgendwie Dampf abzulassen und du hast kaum Einflussmöglichkeiten und das, du lebst mit der Mannschaft und der eine ist, der kanalisiert es vielleicht irgendwie, indem er ruhiger wird, der andere geht halt mit und ich finde, Emotionen sollte man auch zulassen. Die Frage ist halt immer, als Schiedsrichter oder dann in dem Fall als vierter Offizieller, wie handelst du das? Und wenn du natürlich dann gar nichts handelst und nicht hinstellst und dann in Anführungsstrichen den Schiedsrichter rufst, jetzt musst du mal gelb geben, das ist halt, die Frage ist halt, wie gehe ich mit der Regel um? Und ich finde, Trainern die Emotionen zu nehmen, finde ich völlig den falschen Weg. Ja. Natürlich müssen Trainer sich auch im Griff haben, gar keine Frage. Also du kannst jetzt nicht mit Mach 7 auf dem Platz laufen und da irgendwie den Schiedsrichter angehen, das ist auch klar. Aber trotzdem muss man die Emotionen lassen, weil davon lebt es doch letztendlich. Und dann ist es einfach, ich finde die Regel grundsätzlich okay, jetzt, das hat man so entschieden mit den gelben Karten. Ich finde, der vierte Offizielle muss es einfach besser handeln.
Ja. Schalke gewinnt also in Leipzig gestern 3:1. Markus, wir schauen nochmal gemeinsam auf das dritte Tor. Gute Stunde gespielt.
Ja,
Schalke macht's gut, was macht Leipzig schlecht?
Einfacher Ballverlust vorne und dann in der Umschaltbewegung haben sie sich erwischt. Im 3 gegen 2 auch schlecht verhalten und auch gut und geradlinig von Schalke gemacht.
Ja, nochmal der Ballverlust, Markus. Und dann aber erklär mal das Defensivverhalten.
Ja, aber die Situation ist schwierig. Du hast ja praktisch eigentlich vier gegen zwei Situationen. Der Spieler macht super, läuft auf einen Spieler auf uns zu, bindet den und hat dann die Möglichkeit, das frei auszuspielen. Also es ist schwer zu verteidigen.
Der Upamecano macht das richtig, der will den auf Abseits stellen, der Willi Orban denkt aber nicht mit.
Der muss rausgehen.
Das kann man anders
regeln. Das ist eine schwierige Situation, wenn du in Unterzahl bist, das zu verteidigen ist brutal schwer.
Aber er steht doch für... Stefan, guck noch mal bitte.
Guck mal jetzt, wenn Willi sich besser stellt, ein bisschen
ausdrückt. Das muss er schon sehen, aber ich finde, die Schalke haben so viel, die haben das Tempo halt bei Ballgewinn komplett hochgehalten und dann kommst du halt auch nicht mehr hinterher. Also da muss man wirklich den Schalker mal ein Kompliment machen, dass sie es richtig gut gespielt haben. Orban muss den Schritt machen.
Das wäre die einzige Chance gewesen, hast du recht.
Genau. Klar, aber Lizenz. Ja, so einfach ist es dann auch nicht immer.
Stefan, was erwartest du von Schalke? Oder was traust du dir
also, ich bin ja jetzt mal Journalist, ganz klar die deutsche Meisterschaft. Also das nach dem Start ist doch klar, wo die Reise hingeht. Nein, ich bin erstmal, also sie spielen guten Fußball, es sieht sehr gefestigt aus.
Und ich glaube, dass sie, wenn sie so weiterspielen, dass sie mit dem vom letzten Jahr keine Probleme mehr haben werden. Also nicht in den Abstiegskampf reinkommen. Aber irgendetwas zu träumen von da oben, also das wäre mir zu weit. Also das ist eine Mannschaft, die im Mittelfeld reinkommen wird, ohne große Probleme.
Aber ich meine, man muss dem David Wagner ein Riesenlob machen. Ja, das ist die gleiche Mannschaft. Gestern war nur ein Neuzugang auf dem Platz. Glaube ich, die gleiche Mannschaft, die letzte Saison bis zum Schluss gegen den Abstieg gespielt hat, die nichts auf die Kette gekriegt hat. Und jetzt funktionieren die Leute zum Beispiel. So ein Harit, vielleicht ist es auch die private Situation, die er hat, dass er jetzt Vater geworden ist, dass er mehr gefestigt ist oder sonst was. Aber all die Leute, die letzte Saison komplett versagt haben, machen jetzt ein geiles Spiel. Die spielen sogar gut. Die kämpfen nicht nur.
Aber das ist nicht nur am Trainer, sagst du?
Ich weiß es nicht, aber er muss die Leute erreicht haben.
Aber Markus, mal, der kennt ja Schalke.
Er muss die Leute gut, zumindest erreicht haben.
Selbst erlebt.
Er macht einen guten Job. Ich glaube, dass da viele Dinge jetzt zusammenkommen. Die letzte Saison war natürlich Katastrophe. Und dann kommt ein Neustart, kommt ein neuer Trainer. Und dann schafft es David Wagner, die Jungs zu begeistern, auf seine Seite zu bekommen. Es funktioniert und harmoniert. Dann haben sie einen kleinen Kader, wenig unzufriedene Spieler. Jeder fühlt sich wertgeschätzt. Und so wie ein Harit dann, dass er Qualität hat, wissen wir. Und dann funktioniert er aktuell in der Mannschaft und macht entscheidende Dinge. Und so haben sie Selbstvertrauen, haben eine gute Stimmung und jetzt einen positiven Start und das wird sie tragen.
Du kennst ja David Wagner sehr gut, ne?
Ja, wir haben ein paar Jahre in Mainz zusammen gespielt. Er kam als 19-Jähriger nach Mainz in die zweite Liga.
Hast du wirklich gespielt? Oder?
Man hat
mir nur erzählt, du hast sie alle...
Ja, ich konnte auch. Also ich konnte kicken. Also nicht so gut wie Eva oder du, aber ich konnte schon. Ich war halt abends, ich war nachtaktiv, sagen wir es mal so. Ich war vor und nach dem Spiel war ich in Topform, während des Spiels nicht so. Aber David war ein toller Kicker. Ich habe immer zu ihm gesagt, hast du nur einen Lungenflügel? Weil wenn der zwei Sprints gemacht hat, ist er zusammengebrochen im Training. Und genau das hat jetzt seinen Jungs beigemacht, dass die laufen. Die laufen mehr als alle anderen. Und das ist sehr, sehr unangenehm gegen die. Und übrigens ist ein toller Mensch auch geblieben. Ganz normal, wie Jürgen Klopp. Das ist schön, die Menschen, die so im Erfolg bescheiden bleiben. Und im Misserfolg arrogant.
Aber liegt es jetzt nur daran, dass die mehr laufen?
Ja, sie sind kompakt, sie funktionieren und habe vorher eine Statistik gelesen mit den meisten Sprints in der Liga unterwegs und das ist schon eine Intensität und da lässt sich darauf aufbauen. Sie verteidigen gut als Mannschaft und haben eine hohe, gute Umschaltbewegung und macht Spaß, ihnen zuzuschauen aktuell.
Und von Taktik scheint er auch ein bisschen Ahnung zu haben. Gestern hat er so euch da relativ taktisch auseinandergenommen.
Ich
würde jetzt nicht sagen, dass er uns taktisch auseinandergenommen hat.
Also aber seine Taktik war schon keine falsche
gegen euch. Er hat eine gute Defensive.
Sie standen aber ganz gut.
Genau, sie haben eine sehr gute defensive Struktur gehabt, haben es sehr gut verteidigt, das muss man sagen. Aber war jetzt ja kein Taktikfestival. Also von daher glaube ich, dass es.
Aber ich fand schon, dass er die richtigen Mittel gewählt hat gegen euch, um euch auch erstmal ein bisschen aus dem Spiel zu nehmen.
Gar keine Frage, er hat verdient gewonnen. Also von daher.
Nach 20 Minuten muss es 2-0 für Leipzig stehen. Ich sage das jetzt nicht als Leipziger, sondern als Leipziger. Ja, war das so. Drei glasklare Chancen, muss 2-0 stehen, dann ist die Eigendynamik gespielt, dann gewinnt RB wahrscheinlich 5-0. Und alles zweifelt wieder an David Wagner. Ich glaube, wir sollten mal eine Lanze auch für Christian Heidel brechen. Weil alle haben ja gesagt, er ist der blindeste Manager, der je für Schalke gearbeitet hat. Jetzt haben die den gleichen Kader und werden, wie du richtig sagst, deutscher Meister. Effe.
Heidel. Okay, also deutscher Meister. Wissen wir nicht, wir haben aber natürlich sofort nachgefragt beim Trainer gestern bei David Wagner, was denn jetzt mit Europa ist. Und er hat Folgendes geantwortet.
Wer nach dem sechsten Spieltag auf die Tabelle schaut und darüber spricht, dem sollte man Tabletten geben.
Er hat schon viel gelernt. Geht jetzt wieder zu schnell in die andere Richtung?
Ich glaube, das habe ich vorher vergessen. Das war natürlich auch ein Geschenk für die jetzige Situation, das letzte Jahr. Die Erwartungshaltung ist einfach nicht da gewesen. Da hat jeder gedacht, ja, schauen wir mal, was mit denen jetzt in dem Jahr passiert. Aber keiner hat irgendwas von international erwartet. Und genau das haben sie genutzt. Und jetzt kommt natürlich der Fan schon wieder und will mehr und will die Erwartungen nach oben schrauben. Aber das wird die Gefahr sein auf Schalke.
Dass sie damit ja zu euphorisch sind, oder was meinst du?
Ja, ich glaube, dass die Erwartungshaltung zu schnell nach oben gehen kann und das ist die Gefahr.
Sie sind ja erstmal zufrieden, dass sie vor Dortmund stehen. Ne? Das hat es ja auch lange nicht mehr gegeben, das feiert der Fan auf Schalke ja jetzt schon mal extrem.
Okay. Da fing es an letzte Saison, als die Schalke die Dortmunder gerupft haben.
Richtig.
Da fing es an.
So, gleich. Es war ein Spieltag bisher für die Bayern, aber die haben sich gestern auch sehr schwer getan in Paderborn. Wir haben mal, was Joshua Kimmich nach dem Spiel gesagt hat.
Ich habe es gerade schon gesagt, dass wir so ein bisschen unserem Anspruch hinterherlaufen. Auch die letzten Spiele, die wir deutlich gewonnen haben, waren trotzdem nicht in der Art und Weise, wie wir uns das alle vorstellen. Ich glaube, kein Spieler von uns ist mit der Art und Weise zufrieden und bis Dienstag müssen wir da auf jeden Fall was draufpacken.
Feuer von Adel und Band live aus dem Hilton Hotel am Münchner Flughafen. Wir sind zurück beim Check24-Doppelpass. Wir machen weiter mit Paderborn. Das ist die einzige Mannschaft, die noch kein Spiel in dieser Saison gewonnen hat. Das ist aber kein Grund für den Trainer, Steffen Baumgart, die offensive Spielweise zu ändern. Nicht einmal gegen die Bayern.
So sehen Verlierer aus. Sie strahlen gelöst, winken entspannt ins Publikum und lassen sich feiern nach der nächsten Heimniederlage.
Wir haben diesen Weg gewählt und den Weg werden wir auch gehen und werden ihn auch bis zum Ende gehen.
Der Weg, den Trainer Baumgart gehen will, beinhaltet aggressive Vorwärtsverteidigung. Sogar mit dem Mut, einen 20-jährigen Innenverteidiger sein Bundesliga-Debüt gegen den Rekordmeister geben zu lassen.
Das ist für uns entscheidend, dass wir uns eine gewisse Art von Fußball auf die Fahne schreiben und den wollen wir zeigen.
Und was sie da zeigen wollen, erfordert auch die Courage, mit einem No-Name-Team zu attackieren, stets lustvoll nach vorne zu spielen, zu agieren, statt nur zu reagieren.
Lieber habe ich geilen Fußball, hab Spaß, schieß Tore, krieg von mir ist auch mal eins mehr.
Und wieder haben sie eins mehr gekriegt. Aber eigentlich ist das ja nur schwer zu verkraften für Leistungssportler, die sich gewöhnlich über Erfolgserlebnisse Bestätigung holen.
Also ich persönlich brauche keine Bestätigung, nur weil alle darüber reden und alle der Meinung sind, wir müssen das anders oder anders machen. Wir werden auch weiter unseren Fußball spielen, weil es um uns geht.
Und dass die Ostwestfalen nach 1:3 beinahe noch einen Punkt geholt hätten, eine saftige Ohrfeige für die Bayern, zumal die Paderborner auf Augenhöhe waren und ihrem ungewöhnlichen Motto treu blieben. Statt dreckig zu siegen, lieber in Schönheit unterzugehen.
Ich gehe nicht unter. Ich gehe, muss ich ganz ehrlich sagen, bei der Leistung, die Jungs brauchen, gehe ich jeden Abend stolz nach Hause, nach jedem Training, nach jedem Spiel.
Und selbst wenn Paderborn nach 34 Spielen sieglos absteigen sollte, gilt es, Danke zu sagen. Denn Paderborn ist der attraktivste Tabellenletzte seit langer Zeit.
Markus, du bist ja mit Schuld, dass sie noch nicht gewonnen haben, ne? Bitte? Wegen der offensiven Spielweise, die du eingeführt hast mit dem Trainer.
Ja gut, ich glaube, dass sie, spielen sich unheimlich viel Torchancen. Ich glaube auch, dass sie demnächst irgendwann gewinnen werden. Also ich habe jetzt die Möglichkeit gehabt, die ersten drei Spiele zu sehen komplett. Und ich finde, die machen das gut. Die sind dem Weg treu geblieben. Und der hat sie, Paderborn auch dahin geführt mit der Art und Weise. Ich glaube, in den letzten zwei Jahren haben wir 167 Tore geschossen. Und ich glaube, dass der Weg der richtige ist. Jetzt muss man sehen, klar, wir haben viele Spieler dabei, die vor zwei Jahren noch Regionalliga gespielt haben und im letzten Jahr dann auch gerade ihr erstes Profijahr gehabt haben. Von daher ein bisschen Lehrgeld gehört halt dazu. Aber gegen Bayern müssen sie auch nicht unbedingt die Punkte holen.
Ja, sie haben auch 90 Minuten wirklich alles gegeben, das muss man sagen. Carlo, ist es nicht ein bisschen naiv, so ranzugehen?
Wenn man die ersten 20, 30 Minuten gesehen hat und die Lücken, die da in der Abwehr waren, dann muss man sagen, es war schon sehr viel Glück dabei, dass sie nicht da schon 4 oder 5 hatten. Trotzdem ist das sympathisch, was die machen. Und ich glaube, 150.000 Euro Wahnsinn an Ablösesumme gezahlt vor der Saison. Wenn man andere Summen sieht, dann macht das schon irgendwo Freude, wenn man das sieht. Und trotzdem sage ich, der attraktivste Tabellenletzte seit langer Zeit, das ist genauso viel wert, wie wenn du Meister der Herzen bist. Dann hast du nichts. Also du bist Letzter. Und ich sehe da große Probleme für die. Okay, die sind von 3 auf 1 durchgestiegen. Das ist alles wunderbar. Die haben es geschafft. Die gehören dahin. Und wenn sie den Weg durchziehen, die werden irgendwann auch reformieren, schätze ich, dann ist es umso
aber schöner. Ich glaube, lass mal, Carlo hat die Räume ja angesprochen, die Bayern schon am Anfang hatten. Wir schauen mal auf die 6. Minute. Ich behaupte mal, Stefan, den hättest du gemacht. So. Warum lachst du, Carlo?
Weil es so gut war.
Ja. Ey, der war nicht so einfach.
Es war Lewandowski, der schon so viele unmögliche Dinge reingemacht hat. Von daher, der war sich wahrscheinlich zu sicher, hatte null Spannung und deswegen schiebt er ihn vorbei. Ja.
Selten gesehen, so eine Szene, ne? Oder? Ja. Gerade von ihm?
Gerade von ihm, ja. 10 hat er ja schon gemacht in 6 Spielen und macht er nochmal blind.
Mhm. Der Trainer fand das gar nicht witzig, Niko Kovac.
Das ist das, was ich bemängle, dass wir die vielen guten Chancen, und letztendlich die Chance vom Levi gleich nach 3 Minuten, glaube ich, das ist ja nicht ein Hunderter, sondern das ist ein Sitzer, das ist ein Tausender, den muss man machen. Da müssen wir konsequenter sein, weil dann kommt kein Gegner mehr zurück.
Schauen wir aufs zweite Tor. Der Bayern. Nee, das erste Tor, Entschuldigung. War schon zu weit. So, Carlo. Also, hier sehen wir es. Tja. Markus?
Der nächste.
Ja, guter Pass.
Viele Räume natürlich, ne?
Guter Laufweg, viel Raum und ein Torhüter natürlich auch nicht glücklich.
Genau.
Der Torwart muss auf der Linie bleiben, aber sieht gar nichts.
Er verschätzt sich,
glaube ich auch. Den Schritt eher näher zum Spieler hätte er den Ball vielleicht auch gehabt. Aber
Karl, warum hatte Bayern denn so Probleme mit dem Spiel?
Bayern München.
Insgesamt, ja.
Weil Bayern München genauso gespielt hat wie gegen Köln. Die haben zwar gegen Köln 4-0 gewonnen, da waren Szenen, der Linksverteidiger und der Innenverteidiger, die haben mich erste Halbzeit, glaube ich, 5, 8, 10 Mal den Ball von hinten rausgespielt. 3 Meter nach vorne, alles zu, es gibt kein Pressing mehr beim FC Bayern, es war gegen Köln so und da wird nachlässig verteidigt, da wird sich nicht zum Gegner geschoben und die Zweikämpfe werden lasch gemacht und dann hast du halt sowas. Und gegen Köln, ich habe gedacht, ich habe ein anderes Spiel gesehen, da habe ich gedacht, die haben schon die Champions League gewonnen, wie das alles gehypt worden ist und es gibt ja eh nur noch Coutinho, das lenkt auch noch von vielen Sachen ab und deswegen, also Kimmich, sag's richtig, sie haben in der Saison noch kein Spiel voll durchgezogen und sie hingen ganz klar ihren Ansprüchen hinterher. Das ist Individualismus, Einzelkönner, aber Spielfluss, Kombinationen, das ist nicht zu sehen und vor allen Dingen auch nach hinten.
Also hat Kimmich recht,
viel zu lasch,
oder?
Kimmich hat total recht.
Aber da siehst du ja schon, wie hoch der Anspruch in Bayern ist. Oder also, sie sind Erster da oben und dann sagen, wir hängen unseren Ansprüchen hinterher. Allein dieses immer die Besten sein zu wollen, das kann dir auch auf die Füße fallen im Laufe der Saison.
Nee, ich glaube, dass das Gegenteil ist. Ihr habt beide bei dem Verein gespielt. Genau das hat den FC Bayern letztes Jahr in der Rückrunde noch die Meisterschaft gebracht, weil ein Süle sich im Winter hingestellt hat, 6 Punkte hinter Dortmund und sagt, wir werden Meister. Dann habe ich mir auch gedacht, hallo, du bist aber optimistisch. Und das ist genau der Unterschied, finde ich, im letzten Jahr zumindest zu Dortmund gewesen. Das hat den Verein, man kann den mögen oder nicht mögen, immer stark gemacht. Und ihr habt das doch erlebt.
Ja, das ist recht. Du, Markus, war auch mal da, übrigens.
Ja, ja.
Du hast zwei. Aber wir waren zu dritt. Warum magst du? Ist der Hype um Coutinho zu viel?
Ja, Entschuldigung, das waren jetzt 2 Spiele, 1 Elfmeter und gestern ein Tor. Wie du sagst, wirst du schon wieder sagen, der Stefan hätte ihn auch reingemacht.
Nein.
Und ansonsten, dass der gegen Köln, schätze ich, 10 Fehlpässe gespielt hat und Bälle verloren hat, gestern wieder. Ich habe gestern im Fernsehen gehört, dass der überragenden Pass gespielt hat. 2 Minuten oder eine Minute später macht er einen Fehlpass, wo sich dir die Haare sträuben, wenn du welche hast. Und das ist einfach, finde ich, eine übertriebene Geschichte. Und da frage ich mich eh, beim FC Bayern gibt es momentan Coutinho und Lewandowski. Team Spirit. Ich bin gespannt, wie die anderen Spieler auf Dauer auf sowas reagieren. Da bin ich sehr gespannt.
Thomas Müller ist ja leidtragend im Moment.
Also ich muss sagen, also das, was der Kimmich nach dem Spiel gesagt hat, damit hat er natürlich recht.
Ja,
absolut. Ich hätte mich als Kapitän damals nicht hingestellt nach dem Spiel und hätte das gesagt, weil ich mir gedacht hätte, so what? Wir haben gewonnen, 3-2. Gewisse Dinge müssen wir ansprechen, das tun wir intern. Aber ich hätte mich in der Situation, Sie sind Erster, nicht hingestellt in der Öffentlichkeit und hätte gewisse Dinge angesprochen.
Also steht Ihnen das nicht zu, meinst du?
Das würde ich machen und das habe ich auch gemacht, wenn wir extrem unter Druck stehen oder hinten dran sind, das weißt du auch. Dann bin ich gekommen und habe gesagt, als Führungsspieler oder als Kapitän, du hast genau dasselbe gemacht. Dann habe ich solche Statements abgegeben, aber nicht in der Situation, in der sie stecken. Dass sie besser spielen müssen, das wissen sie alle. Aber das muss ich nicht sagen. Das ist meine Meinung.
Wie kommt das bei dir an?
Ja, ich finde auch, dass er sich keinen Gefallen damit tut. Das ist vielleicht ehrlich und das ist ein Thema dann für die Medien, wo ausgebaut wird. Und wir können uns darüber unterhalten, aber es ist nicht notwendig, denke ich. Intern anzusprechen, intern zu regeln, ist, glaube ich, die Aufgabe.
Wird man so nicht Führungsspieler? Ne?
Ja, klar ist das sein Anspruch, aber nochmal intern.
Doch, er muss, Markus. Wir sind in Leipzig sozialisiert, wir sind offen, wir sind ehrlich. Ja, wir halten mit unserer Meinung nicht in den Berg. Der hat bestimmt schon eine Audienz beim Herrn Kovac heute früh gehabt. Ich finde Jo Kimmich klasse, aber so ein Ding, wie du sagst, muss eigentlich nicht sein. Für uns ist das schön.
Es ist offen, aber es ja, passt nicht. Ja.
Was wollen wir eigentlich im Journalismus oder überhaupt im Fußball? Das ist ein großes Showbusiness Ganze. Ja. Wir wollen doch Ehrlichkeit. Ich will doch mal nicht immer hören, in jedem zweiten Satz ist das Wort ein bisschen drin, damit alles abgeschwächt wird. Der Junge hat klipp und klar gesagt, was stimmt. Und ich finde, da muss man auch sagen, toll, hast du prima gemacht. Ich möchte nicht wissen, wie oft er schon intern das angesprochen hat. Und das wisst ihr auch besser als Ex-Profis. Vieles läuft dann intern nicht. Und dann, wenn man es nach außen trägt, dann gibt es eine Diskussion und dann hilft es auch ab und so weiter. Also ich finde es wunderbar, dass er das gemacht hat.
Ja, Carlo, wenn das deine Meinung ist, dann ist es deine Meinung. Aber dann müsste er auch ein bisschen mehr Emotionen reinbringen. Also ich finde das Reus-Interview letzte Woche Dortmund mit der Mentalitätsgeschichte viel spannender, so wie er das gemacht hat, wie Kimmich jetzt nach dem Spiel, ja, wir müssen besser spielen, ja klar, wir müssen uns steigern. So, ja, das ist wie süß.
Ja,
so. Ja, aber
Reus ganz auf den Sack. Ja. Ja. Den Reus ist richtig auf den Sack. Ja.
Er hat ja recht, also nicht falsch verstehen. Aber dann muss ich aber intern, und das machst du ja nicht oft, wenn überhaupt ein, vielleicht zweimal in der Saison, dann musst du Tacheles reden. Das ist viel, viel mehr wert als so ein Interview, was ich da gerade gehört habe, wo ich gedacht habe, ist das jetzt, redet der jetzt über ein Bundesligaspiel oder worüber?
Ja. Ja, du hast aber gesagt, Thomas Müller ist der Leidtragende jetzt?
Nee, generell, ich meine, es war ja beim FC Bayern immer so, da kam ja wieder mal ein Superstar und die alteingesessenen Leistungsträger, die haben dann, wenn der gehypt worden ist, gesagt, auf die Mannschaft kommt es an. Und momentan gibt es bei Bayern München nur Lewandowski sehr viel plus Coutinho. Und der Rest der Mannschaft, finde ich, der läuft irgendwo im Schatten. Und das kann meines Erachtens auf Dauer nicht gut gehen, auch wenn jetzt irgendwelche Wiesn-Team-Spirit-Veranstaltungen da ablaufen. Da muss ich ganz ehrlich sagen, da bin ich mal gespannt, wenn es richtig läuft, die Geschichte. Und wenn es mal hart auf hart geht.
Aber es sieht ja sehr harmonisch aus im Moment. Ist es nicht so?
Es ist Fußball. Ich sag's doch gerade, wir können noch den besten Kronzeugen. Es ist einfach nicht gut. Es ist einfach nicht gut. Und es ist lasch, das ist weder konsequent nach vorne noch konsequent nach hinten.
Da wollen wir noch mal Szene uns anschauen. Paderborn hat eigentlich gepresst, ne? Markus, kann man.
Ja, sie machen so wirklich mutig, attraktiv und also, verteidigen sehr, sehr hoch. Und
gleich, also natürlich. Viel Laufarbeit, hier haben wir es mal. Ja.
Aber so spielen sie die ganze Saison schon, die letzten
Jahre. Ballverlust und jetzt geht's weiter, ne? Guck mal.
Super im Gegenpressing unterwegs und haben den Bayern da auch Probleme bereitet.
Warum haben sie so Probleme in der Situation?
Ja, weil keiner Druck, weil sie es auch nicht gewohnt sind. Viele gehen
wahrscheinlich nach hinten. Das ist es, ne? Oder?
Und,
dann hier der Fehler.
Ja. Aber das birgt natürlich auch ein Risiko in der eigenen Defensive. Ist klar, wenn du so agierst wie die Paderborner, hast du viel Raum im Rücken. Und eine Aktion reicht dann oft für Bayern auch, das aufzulösen. Weil je höher die Qualität beim Gegner, umso schwieriger.
Also. Wie beim dritten Tor, wo der den durchlegt, der Süle. War alles offen, als Lewandowski durchlief.
Schauen wir noch mal auf so ein paar Nachlässigkeiten, die Kimmich vielleicht auch angesprochen hat. Thiago, müssen wir erklären hier. So, was war das für eine Idee?
Sporttraining für Neuer.
Sporttraining für Neuer. Lacht alle immer, wenn er reingeht, dann lacht er nicht, oder? Ja? Stefan, was meinst du?
Ein sogenannter No-Look-Pass.
Der hatte sich selber erschrocken. Also, Thiago ist ein herausragender Spieler. Also, wenn wir das jetzt alles auseinanderpflücken, was nicht konzentriert war, dann. Auch eben mit Pavard, der Ball, der dann unmöglich gespielt wird von Coutinho, ja, den schnippelt er ihn hin, der springt vorher auf. Also das ist ja nicht einfach für Pavard. Also sie müssen halt die Konzentration höher halten. Und wenn sie das tun, dann hätten sie das Spiel gestern nicht 3-2 gewonnen, sondern wahrscheinlich 5-0. Das gibt es zu bemängeln. Aber wir reden ja jetzt nicht über Qualität. Die müssen halt ein bisschen fokussierter sein, ja?
Aber das ist eine Geschichte, die vielleicht auch dem Gegner geschuldet ist, weil es eben Paderborn ist, weil sie sagen, das machen wir schon, die haben Chancen gehabt, machen es nicht. Würde sowas auch, ich sag mal, gegen Dortmund oder sonst was passieren?
Aber nee, da ist die Konzentration und die Spannung schon höher. Das ist wohl wahr, aber...
Sehr also wahrscheinlich.
Für Bayern München gilt auch nicht. Mit 80% spielen wir die Spiele runter und gewinnen das Spiel. Also das zählt auch nicht für den FC Bayern, ne? Ja,
schauen wir nochmal auf... Paderborn hat sich belohnt, sagen wir es mal so. Schauen wir auf den Markus. Das erste Tor. Deine Analyse dazu?
Ja, ich glaube einfach, dass sie das auch immer versuchen, auch wirklich flach durchzuspielen. Die haben immer wieder auch den Mut zu kombinieren. Das ist natürlich ein bisschen glücklich, dass er hinkommt, aber das ist halt die Stärke vom Kai, dass er natürlich einen unfassbaren Abschluss hat. Das hat ihn letztes Jahr schon ausgezeichnet und ich glaube, dass die Flanke zu ihm kommt, ist schon ein Stück weit Glück, aber wie er den annimmt und dann direkt abschließt, ist schon...
Boateng ist auch todesmutig, ja. Der hätte wirklich sein Leben riskiert in der Szene, sehe ich gerade.
Ne, sie stehen halt zu weit weg, ne, Carlo, oder?
Ja, und Coman, wie der attackiert, da geht es schon los. Das geht von vorne bis hinten so durch und gegen Köln war es ähnlich. Und dann müssen sie schnell den Rotstift ansetzen, weil sonst bin ich gespannt, was in Tottenham los ist.
Also der FC Bayern kann froh sein, dass der Gegner Paderborn war und eben nicht Tottenham oder die Großen, wenn sie kommen. Das sollte ihnen schon zu denken geben. Aber das wissen die Jungs auch, die wissen das. Also.
Aber eins wollte ich auch zuvor noch sagen. Ja. Grundsätzlich ist es so, die Bayern, wenn es dann darauf ankommt, sind die halt immer da. Ne? Also wenn man jetzt mal auch mal die letzte Saison Revue passieren lässt, als es dann darauf ankam in der Rückrunde, haben die dann die wichtigen Spiele einfach gewonnen. Und ich meine, ihr kennt selber, ja klar, es ist halt Paderborn, dann ist es halt so, dann spielst du halt in 80%, auch wenn du es vielleicht nicht willst. Es reicht aber dann trotzdem. Aber wenn es dann darauf ankommt, haben die einfach so viel Qualität und sind so fokussiert, dann einfach auch die Leistung abzurufen. Also.
Aber
für Paderborn das Spiel des Jahres natürlich.
Ja, na klar. Ich meine, aber die Abrechnung ist nicht die Bundesliga. Das sagen sie selbst. Die Abrechnung ist die Champions League. Und da haben sie die letzten Jahre nicht geliefert. Tja, so ist es.
Dienstag gegen Tottenham auf jeden Fall. Da darf das nicht passieren. Auch das zweite Tor für Paderborn analysieren wir nochmal. Also, Eckball. Und dann? Tja. Markus?
Ja, Manuel Neuer sieht den Ball nicht, aber überhaupt. Ich glaube, sie haben 11 Ecken gehabt, haben bis zur letzten Minute, dann steht es 3-2, haben daran geglaubt, da einen Punkt zu holen gegen Bayern München. Also die Moral ist intakt, die Spielweise ist offensiv. Also sie sind in der Lage, auch Spiele zu gewinnen. Ich wünsche ihnen oder sie brauchen aus ihrer Sicht natürlich bald ein Dreier, dass sie für die Art und Weise, wie sie spielen, auch mal sich belohnen, weil sonst wird es natürlich zäh.
Also bei der Situation, den einzigen Vorwurf kannst du hier den Davis, glaube ich, machen.
Ja, der weil er in die Mitte köpft, meinst du?
Weil er den in die Mitte köpft, der muss ihn natürlich, weißt du selber, immer auf die Seiten köpfen. Das war der einzige Fehler. Aber ansonsten haben die Bayern in der Situation danach nichts falsch gemacht. Sie laufen raus. Ja, fast Tor des Monats vielleicht sogar, wie er ihn da abzieht, volles Risiko genommen. Aber da jetzt, das Einzige ist die Kopfballabwehr von Davis.
Trotzdem haben sie relativ viel zugelassen, muss man sagen. Ich weiß gar nicht, wie viele Ecken hatte Paderborn?
11.
11, ne? Auf jeden Fall zweistellig, oder?
Ja, sage ich. Aber es spricht für Paderborn, dass sie daran geglaubt haben, offensiv agiert haben. Sie müssen nicht gegen Bayern München gewinnen, das steht eh außer Frage. Aber sie haben die Qualität, mit der Art und Weise dann auch mal jetzt ein Spiel zu gewinnen. Und das brauchst du auch, damit der Glaube hoch bleibt.
Wenn sie jetzt anfangen würden, ihre Spielart umzustellen, nur weil das so noch nicht erfolgreich ist, ich glaube, dann würdest du den sämtlichen Stärken, die sie haben, berauben. Die müssen so weitermachen. Wenn sie dann mit fliehenden Fahnen untergehen, ich glaube, in Paderborn rechnet man auch damit, dass man wieder absteigen kann. Probiert man es im nächsten Jahr wieder. Bei dem Ganzen, was du da hast an Möglichkeiten, ist ja ein Schiss von dem, was Bayern München oder sonst was hat. Also von daher glaube ich, die haben den Druck nicht, die wollen einfach gut spielen, die probieren es und machen es gut und wenn sie dann wieder runtergehen sollten, dann war es halt eine Qualitätsfrage am Ende.
Also Dienstag in Tottenham, Carlo, was erwartest du? Wird wieder rotiert?
Ja, ich gehe auf jeden Fall davon aus, dass wenn Alaba kann, er links spielt und Hernandez dann nach innen rutscht und ansonsten wird es nicht viele Veränderungen geben. Okay.
Ich versuche Thomas Müller gerade mal in die Mannschaft reinzubringen.
Ja, das wäre auch sympathisch, aber ich fürchte, dass das nicht passieren wird. Kovac hat sich festgelegt, Coutinho plus Müller geht nicht. Coutinho ist momentan schon in Gold gegossen, obwohl er erst zweimal gespielt hat. So gesehen wird es für Müller schwierig.
Gibt es eine andere Position?
Ich finde, Müller hat doch auch jahrelang in der Nationalmannschaft rechts gespielt. Oder? Der hat bei Bayern, wenn sie keinen anderen hatten, hat er rechts ausgeholfen und hat es immer eigentlich ordentlich gemacht. Hat jetzt fast, 200 Scorerpunkte und in fast 500 Pflichtspielen. Also das ist alles eine stolze Bilanz. Und er hat 10 Jahre lang für den Verein als Symbolfigur alles getan und jetzt auf einmal fällt er hinten runter. Muss ich ganz ehrlich sagen, habe ich irgendwie ein flaues Gefühl dabei.
Ist irgendwann Schluss mit der Dankbarkeit?
Ja, es gibt
noch heutzutage
keine große Dankbarkeit, aber
oder geht es zu schnell heutzutage auch dafür alles?
Generell ist das Geschäft schnell, natürlich. Aber jetzt haben sie Coutinho geholt. Ist klar, dass er jetzt auch mal spielt. Aber Thomas Müller wird Niko Kovac nicht abschreiben. Er wird ihn brauchen. Entscheidend wird im März, April sein, im Viertelfinale, Halbfinale, Champions League. Und dann ist auch die Frage.
Da musst du erstmal hinkommen, ne?
Aber,
ne?
Ja, gut. Aber das Ziel ist es. Und dann geht die Saison für Bayern los. Und Coutinho
ist natürlich prädestiniert für solche Spiele, wenn der Gegner tief steht und wenn er da kreative Lösungen dann finden kann, dann ist er hilfreich. Und Müller ist immer unberechenbar, ist immer auch für ein Tor gut, aber entscheidend ist schon auch, wer macht in der Defensive dann in diesen Topspielen dann auch die Arbeit nach hinten.
Wie sehr macht Coutinho die Bayern stärker, was glaubst du?
Darf man noch nicht beurteilen, denke ich mal. Also die Spiele gegen Köln oder jetzt auch gegen Paderborn überzubewerten und sagen, herausragend gespielt, das ist ja gar nicht der Anspruch, das ist ja auch klar. Die wichtigen Spiele, wie gesagt, kommen neu. Er kann sie besser machen, aber ich bin selber gespannt, weil wenn du gegen die Großen und Guten nicht nur in der Bundesliga, auch in der Champions League spielst, musst du sehr wohl auch in der Rückwärtsbewegung mitarbeiten und da sehe ich ihn jetzt nicht. Und wenn du zwei hast, Lewandowski und Coutinho, die außen machen mit, dann hast du schon zwei, die weniger mitverteidigen und dann wird's eng. Also dann wird's eng. Okay. Bin ich ein Freund seiner Spielweise? Weiß ich auch noch nicht.
Weiß ich noch nicht. Okay, dann frage ich dich in ein paar Wochen wieder.
Ja, mach das bitte. Ja? Ich bin in 3 Wochen wieder da.
Gut, das trage ich mir in meinen Kalender. Okay. So. Meine Szene haben wir gleich noch. Ihr spielt ja auch Champions League. Erstes Spiel 2-1 gewonnen in Lissabon. Und schauen Sie mal. Na, Markus, du weißt es wahrscheinlich. Wir machen den Lippenleser hier mit einem Trainer. Ich würde sagen, das hat Spaß dir gesagt. Die Frage ist nur, sitzt du auf der Bank? Warst du gemeint?
Ich sitze auf der Bank. Ich kann
was
auch
hat
gar
er gesagt?
Spasti.
Spasti?
Ja.
Das sagen wir Ossis nicht. Was ist denn das? Habe ich noch nie gehört.
Das ist doch kein Ossi, oder?
Was?
Hi von Adel und Bent. Wir sind nochmal zurück live im Hilton Hotel mit der Flughafen Check 24. Doppelpass und schauen nochmal auf die Szene. Wir haben sie jetzt ganz in Ruhe aufgelöst. Gestern in Leipzig, Julian Nagelsmann an der Linie. Also, auch wenn er ein bisschen aufgewacht ist. Das macht Spaß hier. So, sehen Sie es? Also, fühlt sich wohl in Leipzig. Champions League, Mittwoch Heimspiel gegen Lyon. Viele sagen ja, das ist eine relativ leichte Gruppe. Da war ein bisschen erstaunt, ne? Weil St. Petersburg ist noch da drin, glaube ich. Ne?
Genau, Benfica ist natürlich auch Serienmeister. Also, ich meine, man muss es also mal in Kontext sehen zu den Gruppen, die wir hätten bekommen können in diesem Moment, als wir ausgelost wurden. Aber trotzdem ist natürlich.
Die waren in Top 1 Petersburg.
Genau. Ja, also, es ist schon so, dass das natürlich trotzdem schwierige Gegner sind. Also, wir haben gesehen in Benfica, wie hart es ist, dort zu gewinnen. Und jetzt zu Hause. Lyon wird auch nicht einfach, eine sehr, sehr gute Mannschaft. Von daher wird das natürlich auch nochmal eine große Herausforderung, eine große Aufgabe. Und wir müssen halt dann auch wirklich immer an die Grenzen gehen, um dann auch die Spiele zu gewinnen.
Schafft ihr es? Was glaubst du?
Ja.
Also, ja? Ja, ja. Also die K.O.-Phase meine ich jetzt erstmal.
Ja, das ist ja auch unser Ziel. Die K.O.-Phase, das ist auch unser Ziel. Ich meine, wenn du auswärts in der Champions League als erstes Spiel gewinnst, ist schon mal eine sehr, sehr gute Voraussetzung. Ja. Jetzt müssen wir halt sehen, dass wir unser Heimspiel jetzt gewinnen. Dann haben wir sehr, sehr gute Möglichkeiten. Wird schwer, gar keine Frage, aber ich bin davon überzeugt, dass wir die Qualität haben, jetzt erstmal Lyon zu schlagen und auch die Gruppenphase zu überstehen.
Wir drücken die Daumen, Markus.
Danke.
Vielen Dank. Ja, auch für die tolle Saison. Kannst du natürlich bei uns sehen, Dienstag und auch Mittwoch im Fan-Talk. Also alle deutschen Teilnehmer. So, damit ist es gut.
Ich habe euch natürlich wieder Spenden mitgebracht, eine ganze Menge. Prima. Von Askea Feinmechanik, Ruben und Thorsten Fenchtinger vom SV 1919 Münster. Außerdem vom Stammtisch der Anonymen aus Helmstedt. Und ich habe das nicht selbst geschrieben. Hier steht vom Ruth Hofmann Fanclub Wattenscheid. Dankeschön. Ist der hier? 16 Euro, Check 24, verdoppelt wie immer Ihre Spenden. Außerdem habe ich noch eine weniger gute Nachricht für die Leipziger, denn unsere User glauben beim Live-Voting eher daran, dass die Qualität für den Meistertitel nicht vorhanden ist. 68% sagen nein, aber das seht ihr ja als Ansporn, 69%. Und Mentalität, Qualität, das haben wir natürlich zu Beginn auch schon gefragt. Bevor wir unser Dopafon abrufen, noch der Hinweis, liebe Zuschauer, es gibt den Doppelpass auch als Podcast, falls Sie mal reinhören möchten bei den gängigen Audioportalen, also gibt es auch als Podcast. Und jetzt Mentalität oder Qualität, was fehlt den Dortmundern? Ihre Antworten am Dopafon.
Qualität ist definitiv da, Mentalität stimmt nicht und Hauptgrund ist und bleibt Favre. Dieser Mann ist ein Taktikfuchs, wenn ich das immer höre, das mag auch stimmen, ist er, aber er kann keine Mannschaft mitreißen und kein Feuer reinbringen.
Borussia Dortmund hat auf jeden Fall ein Qualitätsproblem, die Abwehr ist schlecht und der Trainer stellt auch immer wieder falsch auf. Er stellt zu defensiv auf.
Borussia Dortmund ist nicht in der Lage, mit den vielen Chancen Tore zu schießen. Da fehlt die Qualität.
Da hat der Trainer, glaube ich, das Mentalitätsproblem, weil er kann in den entscheidenden Phasen, wenn es mal nicht richtig läuft, keine Emotionen an die Mannschaft weiterreichen und kann die nicht mitreißen. Er ist ein guter Trainer, aber die Emotionen fehlen einfach.
Ja, danke für die rege Teilnahme.